Moin Moin, hier ist Olli von der Kevider Kreativbrauerei.
Hallo, hier ist Holger von Bierleben.
Hier ist Jens Reinecke von Störtebecker.
Servus, hier ist der Richie.
Hier ist Marc von Profaktum.
Servus, herzliche Grüße, euer Sebastian Briller
und Steffen vom Brauhaus Riegeler.
Moin Moin, der Hans aus Aschaffenburg aus dem bayerischen Nizza. Servus.
Hi, servus, hier ist der Sebastian von Kraftbräu. Herzlich willkommen.
Männerabend.
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 Männerabend. Ein wunderbarer Podcast und für mich absolut lebensnotwendig.
Prost.
Cheers.
Hallo und herzlich willkommen zu einem Männerabend-Spezial. Mein Name ist Dennis und ich melde mich heute aus dem Braustädtchen am Fischmarkt. Und das hat natürlich einen ganz besonderen Grund, denn gegenüber sitzt er von mir, so heißt er, der Dr. Christian Temme. Wir haben den Spitznamen Doktor etabliert, wird heute auch noch ein Thema sein natürlich. Und Christian, das ist heute der letzte offizielle Öffnungstag des Braustädtchens.
So sieht's aus. Und wir sitzen hier und gucken raus, haben auch keiner nichts mehr vor dem Schaufenster, was stört. Wir gucken also direkt durch die Scheibe auf den Fischmarkt.
Ja.
Und werden heute Abend hier die letzten Biere über den Tresen geben. Genau, so sieht's aus.
Wahnsinn. Das heißt, wir werden natürlich heute ein bisschen zurückgucken auf 4 Jahre Braustädtchen am Fischmarkt. Ich denke, die meisten, die hier den Männerabend verfolgen oder verfolgt haben, die werden schon mal vom Braustädtchen gehört haben. Ein Großteil wird wahrscheinlich auch schon mal hier gewesen sein, aber mindestens jeder wird es irgendwie schon mal gehört haben, sagst, sei es im Zusammenhang mit einer Störtebecker-Präsentation oder mit einem tollen Event hier oder einem Männeramt-Geburtstag oder. Und das wird natürlich heute Thema sein. Aber ich habe mich natürlich auch vorbereitet und habe nochmal geguckt, Christian, wie wir uns denn überhaupt und wann wir uns überhaupt kennengelernt haben. Und da kam natürlich dann auch gerade das Thema, du bist ja Doktor der Chemie. Also mittlerweile hat sich das ja eingebürgt. Ne? Wir gehen zum Doktor, dann heißt nicht gelbem Schein holen, sondern heißt gelbes Bierchen holen. Doktor der Chemie. Und wann hattest du deinen ersten Kontaktpunkt, dass du so dann auch beruflich in die Bierbranche reingekommen bist?
Ja gut, Wirkungsträger, seit ich 14 bin, klar. Aber okay. Du meinst natürlich das Professionelle.
Ja.
2016, das war mit der Firma RMI Analytics, mit meinem Job dort als Geschäftsführer, wollte ich mich natürlich fortbilden, weil wir uns mit Brauereirohstoffen beschäftigt haben. Mhm. Und zwar nicht aus der Sicht des Chemikers, also vermeintlich, was jetzt das Lebensmittel anbetrifft, oder vielleicht die Dünger oder was auch immer im Hintergrund. Nein, es ging tatsächlich um die Warenströme und vor allen Dingen um die Marktpreise, um die internationalen Geschäfte und diese Commodity sozusagen, wie sie denn weltweit vom Feld zur Brauerei bis ins Bier dann kommt. Und da wollte ich mich aufschlauen und habe mir ein Hobbybrauerset geholt, habe angefangen zu brauen, bin halt zu Tastings gerannt, habe versucht natürlich zu netzwerken und habe dich, das weißt du wahrscheinlich gar nicht, doch mittlerweile weißt du es, bei der Stonebrew-Eröffnung zum ersten Mal erlebt mit deinem Podcast. Ich habe gedacht, was sind das denn für Vögel, die da Greg Koch interviewen und ihm dumme Fragen stellen und irgendwie, keine Ahnung, irgendwie über Bier reden.
Ja.
Genau, das war sozusagen mein erster Kontakt indirekt und dann ja, haben wir ja viele Sachen dann angeschoben.
Genau, ich habe nochmal nachgeguckt, am 23.11.2017 hast du mir eine E-Mail geschrieben, wie gewünscht, Ausrufezeichen und dann deine damalige Handynummer oder Festnetznummer. Gruß Christian, Dr. Christian Temme, General Manager RMI Analytics GmbH. Und ich habe auch nochmal bei WhatsApp geguckt. Da muss ich tatsächlich dann ein bisschen wühlen, weil damals hattest du ja noch eine andere Nummer, aber ja, bei mir kommt nichts weg.
Geil.
Und das war die erste WhatsApp-Konversation, die ich gefunden habe, vom 26. Dezember 2017. Hi Dennis, frohes Fest und guten Rutsch, bin Christian von RMI Analytics. Hab kurz vor Weihnachten im Nebenerwerb ein neues Bierbusiness in meiner Heimat aufgemacht. Freue mich über jeden Like und jede Bekanntmachung deinerseits. www.braustädtchen.de oder @braustädtchen auf Facebook. Lieben Gruß, Christian. Und das war dann, während deiner, du hast schon gesagt, bei RMI ging das so beruflich dann auch los, dass du die Liebe zum Bier so ein bisschen vertiefen konntest. Bevor es dann das Braustädtchen am Fischmarkt gab, gab es das Braustädtchen in Knesebeck, deine Heimat.
Genau, established 2018 und dementsprechend dann, also 2017 tatsächlich die GbR gegründet im Nebenerwerb und dann 2018 sind wir mit dem ersten Tasting, ich glaube es war im Februar oder so gestartet. Ja, das war am Braustädtchen am Langen Jammer.
Wo ist Knesebeck, werden viele jetzt fragen oder gerade vielleicht schon bei Google Maps gucken.
Das ist Südheide, ehemaliges Zonenrandgebiet in Niedersachsen, Landkreis Gifhorn, wunderschön dort. Aber auch total durchseucht durch die Pilztrinker und damit ein schweres Pflaster für mich damals, dort Fuß zu fassen. Aber im Nebenerwerb war das ja natürlich nicht so, dass man damit Geld verdienen musste. Hat mir unheimlich Spaß gemacht, auch mich mit meinen Eltern nochmal viel enger zusammengebracht. Wir haben dort gemeinsam eine alte Scheune renoviert und haben dann angefangen, dort eben Tastings zu machen und Biere aus Hamburg, hauptsächlich wirklich aus Hamburg, in diese Region zu holen. Da hatte noch niemand von Buddelschip, von Ratsherren, von Kehrwieder, das kannten die dort alles gar nicht. Da gibt's halt Wittinger und Wittinger und vielleicht nochmal, wenn es hochkommt, ein Einbecker oder ein Gilde.
Ja.
Und das war's. Und da haben wir versucht, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen.
Ah, okay, okay.
Und sie waren alle da. Simon war dort, Kolja war dort, also die ganzen Brauer, die damals halt schon gegründet hatten, die also in ihrer ersten Sturm- und Drangphase waren. Ich habe sie alle nach Knesebeck geholt, die waren alle vor Ort, haben dort teilweise gepennt, im hiesigen Gasthof, Knesebecker Hof.
Ja.
Und wir hatten echt coole Zeiten. Olli war da von Sudden Death sogar, in seiner allerersten Phase, wirklich. Da hat er noch jedes Ding mitgenommen, egal wie klein es war. Ich glaube, wir waren 30 Leute an dem Abend.
Ja.
Und er hat seine ersten 3-4 Biere, seine ersten Gehversuche gemacht.
Richtig, richtig cool. Und ihr habt ja, glaube ich, auch damals zum 777. Stadtjubiläum, habt ihr dann auch eben die Kontakte, die du über RMI natürlich hattest, dann habt ihr ein Bier gemacht, ne, zum Jubiläum.
Ja, ich habe versucht, natürlich alles, was ich beruflich so mitgenommen habe und gelernt habe und aufgesogen habe, dann auch irgendwie zu transferieren in private Sachen, die Fun machen. Und da hatte mich der Ort, also der hiesige Gewerbeverein, gefragt, wollen wir nicht irgendwie ein Bier brauen zum Jubiläum? Ich sagte, klar. Ja, aber dann doch bitte mit heimischen Rohstoffen. Und ich sagte dir, das mache ich nie wieder. Das hat Spaß gemacht, war aber mega Arbeit. Und wir hätten wahrscheinlich am Ende das Bier für eine Flasche für 10 Euro verkaufen müssen, wenn wir alle Kosten auch mit reingerechnet hätten.
Ja.
Aber war cool, der Landwirt dort hat es angebaut. Wir haben es eingelagert, wir haben es vermälzt. Und wir haben 100% auch wirklich in dem Bier von dieser Gerste dann eingesetzt. Ne?
Wo du gerade von Gerste sprichst, wir beide waren ja auch schon gemeinsam auf Reisen. Zum einen in Ostengland zu meiner allerersten Braugerstenerntefahrt. Also die Hopfentage kennt ihr vielleicht schon, ne? Dr. Marc Rauschmann vom Braufaktum und die Jungs und Mädels von Bad Haas. Also Hopfenernte begleitet man tatsächlich als Biersommelier relativ regelmäßig, wenn man möchte und entsprechend da sich drum bemüht oder was man machen möchte. Aber Braugerste, das war natürlich was ganz Neues. Und wir waren im Osten von England. Und zu dem Zeit, jetzt erst die Tage wieder auf Instagram ein Video gesehen, so ja, Klimawandel, alles Quatsch. Und dann kommen wir da nach Ostengland, 2018 oder wann. Und dann sagt er, pass auf, wir haben ja den trockensten Sommer seit 40 Jahren und hat uns diese Furchen gezeigt auf den Feldern. Da musst du tatsächlich aufpassen, dass du nicht einfach in diese Furchen, so trocken war der Boden. Ne? Und dann haben wir da noch schön in der Brauerei Cask Ale getrunken. Es war unendlich heiß, dementsprechend war auch das Bier irgendwie auf 23 Grad und keine Kohlensäure und irgendwann hat er aber noch, ich glaube, dann hatte er Mitleid mit uns, zumindest mit mir, und hat dann irgendwo noch ein gekühltes Bier aus der Flasche gehabt, das war kalt, das hatte Kohlensäure, das war das schönste Getränk an diesem Tag. Und wir waren dann auch noch in Skandinavien zusammen, also mal wirklich ganz anderer Einblick auf das Thema Gerste.
Ja, also es war eine ganz tolle Zeit und diese Fahrten gibt es auch immer noch. Das ist halt nicht bekannt, weil da fahren jetzt auch nicht die Brauer mit, weil die kaufen am Ende das Malz. Also sie haben sehr wenig Bezug zu dem eigentlichen Rohstoff, der auf dem Feld wächst. Da sind hauptsächlich Händler, weil es geht sehr viel darum, gar nicht so sehr um Qualitäten, sondern auch um Mengen und damit auch um Preise.
Ja.
Also das ist so der Fingerzeig, so 2 Wochen vor der Ernte, wie könnte die Ernte ausfallen und wie beeinflusst das am Ende den Marktpreis? Und da ist natürlich ein Händler sehr daran interessiert, wenn er schon seinen Kunden vorher sagen kann, der Preis wird wahrscheinlich in die oder in die Richtung gehen. Und das war immer toll, weil es natürlich trotzdem unheimlich viel Spaß gemacht hat, als jemand, der von außen kommt, sich diesem Thema zu widmen, einem Rohstoff, der einfach so, so, so spannend ist. Wenn man ihn dann auf dem Feld wachsen sieht, wenn er dann so richtig schön goldgelb knistert, ne, im Wind, in der Sonne, und abreift und dann man weiß, so in 2 Wochen kommt der Mähdrescher und dann relativ schnell wird daraus Bier. Ja, schon cool, ne? Und das Endprodukt wurde natürlich auch immer reichlich gehuldigt. Ne?
Das ist natürlich auch immer wichtig, Qualitätssicherung da zu betreiben. Aber selbst auch als Biersommelier, du weißt ja meist, da ist jetzt ein Rauchmalz drin oder da ist ein Schokoladenmalz drin oder. Aber dann mal dahinter zu gucken und sagen so, ja, Malz ist ja nicht gleich Malz. Ne?
Ja.
Es gibt gerade auch, was wir dann auch viele kennengelernt haben oder du schon wusstest, ich kennengelernt habe, viele historische Sorten, die jetzt wieder neu gezüchtet werden, ne? Weil die einfach eine andere Resistenz haben auf diese ganzen neuen Sorten, die zwar hohen Ertrag bringen, aber eben dann auch sehr anfällig sind, was den Klimawandel angeht und so weiter. Und das alles mal zu sehen und eben dann auch mit den Chefeinkäufern da von irgendwelchen Firmen zu sprechen, die halt nicht wie die Hobbybrauer sagen, ja, ich nehme jetzt mal ein halbes Kilo davon, die sagen so, in gibt es noch was Größeres als Tonnen, in was auch immer dann da gehandelt wird. Ne? Also das war schon ziemlich beeindruckend. Das heißt, wie ging es dann nach RMI für dich weiter?
Ja, also RMI hat dann seinen Standort verlegt in die Schweiz. Da bin ich nicht mitgegangen, bin dann wieder zurück in die chemische Industrie gegangen, in meinen ursprünglichen Job und habe dann dort drei Jahre gearbeitet. Hab aber immer weiter das Thema forciert.
Und hattest ja das Braustädtchen in Knesebeck.
Das Braustädtchen in Knesebeck. Hab da auch wirklich jedes Wochenende irgendwann Tastings gemacht.
Ja.
Hat so viel Spaß gemacht, war Aufbruchstimmung. In der Zeit auch konnte ich mich gar nicht retten vor Anfragen, was eben ja Tastings anbetrifft. Aber war natürlich schwierig so im Nebenerwerb. Und so ein bisschen im Hintergrund hatte ich natürlich die Idee, mich da irgendwann vielleicht in 5-6 Jahren dann zu professionalisieren und das zum Haupterwerb zu machen und dann damit irgendwann in die Rente zu gehen. Und dann hat der Job einfach nicht mehr Spaß gemacht. Es war so eine Phase, wo man vielleicht dann so mit 50 auch irgendwann automatisch landet, dass man irgendwie unzufrieden ist, ein bisschen ausgebrannt. Und der Arbeitgeber hat es einem dann auch leicht gemacht, hat Entscheidungen getroffen, die waren einfach nicht nachvollziehbar. Und da habe ich gekündigt und habe tatsächlich dann bin voll ins Risiko gegangen und gesagt, okay, in 3 Monaten bin ich raus. In der Zeit überlege ich mir jetzt, ob ich das zum Hauptberuf mache oder ob ich nochmal wechsle. Aber ich wusste ja irgendwie, die Branche ist letztendlich relativ vergleichbar, egal für wen du arbeitest.
Ja.
Und habe dann hier diese Immobilie am Fischmarkt plötzlich entdeckt. Also man fängt da ja an zu suchen, eBay Kleinanzeigen.
Ich wollte gerade sagen, wo guckt man dann? Guckt man da bei eBay Kleinanzeigen?
Ja, Immobilien-Scout, eBay Kleinanzeigen, das sind so die Klassiker. Und dann poppte wirklich dieses Ding hier auf. Also ich habe mich erst nochmal damit beschäftigt, was sind so Quadratmeterpreise? Was muss man eigentlich für einen Umsatz machen, damit man am Ende dann auch sich ein Gehalt auszahlen kann? Hab dann mich informiert, dass es dann die Möglichkeit gäbe der Förderung, wenn man sich selbstständig macht, habe über die Handelskammer viele Tipps bekommen. Also waren schon viele Gespräche dabei und mir fehlte am Ende der Baustein eben der richtigen Immobilie.
Mhm.
Dann war aber ja Corona in der Zeit. Das heißt also, es war so ein bisschen kritisch, was die Immobilienpreise anbetrifft. Man hat tatsächlich in A-Lage in Hamburg eigentlich nichts bekommen, obwohl Leute tatsächlich ja zugemacht haben.
Ja.
Aber die Immobilienmakler und am Ende die Besitzer haben halt lieber Leerstand gehabt und haben das dann abgeschrieben steuerlich.
Genau.
Und das war so eine Zeit, das war sehr frustrierend. Da habe ich schon gedacht, oh Scheiße, hast du aber einen Fehler gemacht. Ich war so blau, ich habe gedacht, jetzt müssen welche aufgeben.
Ganz genau, kommt man vielleicht ein bisschen günstiger dran.
Kommt man noch günstiger, nix, Pustekuchen. Okay. Also die Preise sind überhaupt nicht gefallen. In A-Lage hättest du so locker 3.000-4.000 Euro für eine 60-70 Quadratmeter Fläche. Also ich rede jetzt so von Gänsemarkt, vielleicht auch mal so Neustadt. Hab mich auch so ein bisschen hier natürlich umgeguckt, Altona, Ottensen. Aber das war eigentlich, das passte nicht zu dem, was ich mir so vorgestellt hat an Umsatz und an Personalkosten, die natürlich sehr, sehr niedrig angesetzt waren, aber trotzdem so 1-2 Aushilfen. Ja, und dann hatte ich auch so einen Warenkorb-Logik mir versucht zu überlegen. Das heißt, wenn ich so und so viel Kunden habe pro Tag und die haben einen Warenkorb von x Euro, dann kommt das als Umsatz raus. Das habe ich sozusagen nochmal als Plausibilitätsprüfung gegengecheckt zu dem, was man sich so so typischerweise an Wochen- und Monatsumsatz überlegt hat.
Ja.
Und das passte aber schon alles zu einer Miete von, sag ich mal, so 2.000 Euro. Ne? Mhm. Und deswegen musste ich eben da weitersuchen. Und da kam halt diese Immobilie, da war ein Whisky-Tasting, im Prinzip ein Seminarraum. Also es war nicht öffentlich, es war kein Verkauf, es war ein Seminarraum, ausgestattet mit eben diesen Regalen, die man heute hier immer noch findet. Und in jedem dieser Regale stand eine Flasche Whisky. Und der Wert, der Warenwert, kannst du dir überlegen, das waren vielleicht so 150 Flaschen, der Warenwert lag bei über 10.000 Euro. Das heißt also, der hatte sich spezialisiert auf hochwertige, teure Whiskys und hat die dann präsentiert in kleinen Mengen und hat dafür relativ viel Geld genommen, aber durfte er natürlich nicht mehr.
Wegen Corona.
Genau, war ja kein Einzelhandel, damit auch keine kritische Infrastruktur. Whisky ist jetzt ja auch nicht Lebensgrundlage.
Kommt manche drauf vielleicht. An, in welchem Land.
Ja, genau. Und deswegen musste er schließen und hatte dann, irgendwann ist ihm die Luft ausgegangen. Ne? Also der ist auch sehr bekannt gewesen, weil er hat in Hamburg die Hanse Spirit. War sein Baby. Ist er immer noch? Also die macht er auch immer noch. Also der hat
die auch direkt hier unten.
Fischmarkt, also jetzt mittlerweile in der Messe.
Mittlerweile in der Messe, aber früher ja hier tatsächlich in der Fischauktionshalle war ich mal. Und das sind 180 Meter oder sowas von hier, ne?
Ja. Genau, also das war, glaube ich, auch sein seine Überlebensgarantie noch ein, zwei Jahre, die durfte dann aber ja auch nicht mehr stattfinden. Mhm. Und so hatte er eigentlich gar nichts mehr, was ihm irgendwie einen Umsatz beschert hat. Und so war dann Feierabend und er suchte eben Nachmieter, weil er noch einen laufenden Mietvertrag hatte. Mhm. Kennen wir irgendwoher. Und ich war natürlich begeistert von diesem Raum. Ich meine, schau dich um. Er war im Prinzip so, wie wir ihn jetzt sehen, weil ja. Es ist ja schon alles leer hier. Die Kühlschränke noch weggedacht, den Tresen weggedacht. Aber so, musst du dir vorstellen, bin ich hier reingekommen, habe diese Säule gesehen, habe diesen Blick gesehen
ja. Und
habe mir natürlich sofort ausgemalt, das kann was werden. Und er hat mir natürlich den Mund noch wässrig gemacht und gesagt, er hat eben sehr, sehr viele Kunden, denen eben so eine Flasche Whisky für 500 Euro jetzt auch kein Problem ist.
Okay.
Und die hier so Richtung Große Elbstraße runter wohnen. Ne? Da sind ja so ein paar teure Immobilien. Ja. Und die dann immer zu ihm am Sonntag kämen. Er hätte dann immer so ein Sonntagstasting gemacht und das hätte dann so 150 Euro gekostet. Und da hätten die dann am Ende noch mal locker so eine Flasche auch gekauft.
Okay.
Und da würde er dann Werbung machen.
Ja.
Und die würden bestimmt auch alle ein Bierstasting buchen. Keiner gekommen. Okay. Also nicht einer. Aber das waren alles so Kleinigkeiten, die passten irgendwie so ein Puzzle. Ne? Ich hatte meine Erfahrung aus Knesebeck. Er wollte mir ein paar Kunden zuschustern. Und ich hatte natürlich auch schon Beziehungen zu den Brauereien, weil ich ja die schon alle nach Knesebeck eingeladen hatte.
Ja.
Das heißt, ich habe mir so eine Idee, also eine lockere Idee von 3-4 Eventformaten überlegt, die ich dann eben starten wollte und auch gestartet habe.
Das heißt, war das wie war der Übergang von Knesebeck dann hierhin von der Teilnebenberuflichkeit in die Hauptberuflichkeit? Also lief das eine Zeit lang parallel? Hat sich das überlappt oder hast du gesagt, pass auf, war erstmal Knesebeck dann zu und dann ist hier losgegangen, oder?
Nee, ich habe dann praktisch hier gegründet, das Braustädtchen am Fischmarkt, wobei dahinter steckt die GbR.
Mhm.
Die hat sich also nur ihren Hauptsitz von Knesebeck nach Hamburg verlegt. Dann wurde Knesebeck automatisch zum Nebensitz. Das habe ich auch so gelassen und habe dann hier natürlich erstmal Gas gegeben. Es war auch gleich die Hamburg Beer Week.
Genau, das war das
Opening. Das war Opening, sozusagen, genau, das Opening.
Anfang September 2021.
Ja. Das habe ich dann auch versucht, noch alles zu schaffen. Das war fast nicht möglich. Wir hatten wirklich noch kaum Ware, aber wir haben es irgendwie doch geschafft
ja. Und
saßen dann ganz happy hier draußen, weiß ich noch, mit Achim von Brauart,
Eric
von der Biothek, meine Frau und ich. Und haben da wirklich gesessen auf diesem steingemauerten Mittelteil hier vom Fischmarkt und haben durchgeatmet morgens um 8 und um 10 kamen die ersten Kunden.
Ne?
Und wir
okay. Hatten
natürlich als einer der wenigen so früh auch auf
ja. Während
der Beer Week. Und das hat uns richtig geil einen Kick gegeben, ne? Weil die Leute kamen, alle wollten wissen, was machen die hier?
Ja.
Und die konnten natürlich während der Beer Week in den anderen Locations erst so ab 15, 16, 17 Uhr rein und wir hatten eben schon um 10 auf.
Das ist immer der große Vorteil, ich sage es immer in den Verkostungen, ich sage, die Amateure trinken der Uhrzeit nach, die Profis trinken dem Anlass nach, ne? Und dann kann es eben auch mal morgens um 10 sein, wenn so eine coole neue Location aufmacht, ne? Dann schaut man da natürlich vorbei und der Hals wird ganz automatisch trocken. Wo du es gerade ansprichst, was hat denn die Familie dazu gesagt, wenn du auf einmal sagst so, ich habe hier einen gut bezahlten Job, ich mache jetzt was mit Bier?
Ja, du, das geht ja jetzt 4 Jahre letztendlich so. Ohne die wäre das alles nicht gegangen. Die haben das unterstützt. Die haben natürlich gesehen, wie ich gelitten habe in dem alten Job, wie ich auch gesundheitlich Probleme hatte. Und dies hier mit Leidenschaft schon immer im Nebenerwerb gemacht habe und ja, dann einfach dafür gebrannt habe, diesen Businessplan geschrieben habe. Den haben die sich natürlich auch durchgelesen. Klar, meine Kinder haben das jetzt nicht verstanden, aber die haben natürlich trotzdem schon Fragen gestellt. Die waren damals 11 und 13. Und die haben dann natürlich trotzdem Fragen gestellt, Papa, was machst du denn da jetzt und so. Und dann haben die hier ganz fleißig, wir haben gestern hier ausgeräumt und haben so daran zurückgedacht, wie sie noch relativ klein hier dann die Regale bestückt haben mit Flaschen und so. War eine coole Zeit, haben das immer unterstützt, soweit sie konnten. Meistens natürlich in Gedanken und motivierend und jetzt nicht arbeitstechnisch. Meine Frau hat einen Job und die hat uns natürlich irgendwie durch diese 4 Jahre gerettet. Weil im ersten Jahr war klar, da wird es noch kein großes Gehalt geben. Habe ich auch eine Förderung bekommen von der Arbeitsagentur.
Okay.
Das heißt, ich war nicht darauf angewiesen, mir etwas auszuzahlen, sondern es gab einen gewissen 6 Monate einen kleinen Puffer, den die mir sozusagen verschafft haben. Und ich habe auch einen Förderkredit bekommen von der HASPA beziehungsweise von der IFB Hamburg, die dann über die HASPA, über die Hausbank dann ausgezahlt werden,
ja. Diese
Kredite. Und das hat mir natürlich auch ein bisschen gewissen eine Ruhe gegeben in den ersten 6 bis 12 Monaten.
Ja, weil wir hatten es ja jetzt selbst erst noch, ne, wie gesagt, sind jetzt bei knapp 4 Jahren und wir hatten jetzt bloß erzählt, ne, es sind immer noch jeden Tag jetzt in den letzten Wochen auch wieder Leute reinkommen, die sagen, oh, hier ist ein Bierladen, war hier noch nie, wir wohnen hier in Anführungszeichen gegenüber, so nach dem Motto, ne? Also das ist natürlich auch immer ein bisschen was, wo man sagt, so, wir waren ja auch schon mal bei dir im Lager hinten im Bergedorf, ne, wo du deine Garage hast, wo die Hobbybrauanlage stand und so weiter. Und da hast du damals schon gesagt, guck mal, hier gegenüber wohnen alles Leute, ne? Wenn die nur einmal im Monat vorbeikommen und einen gemischten Sechserträger oder so kaufen würden, ne?
Das ist ja die Kalkulation, die du dann machst, ne? Prost erstmal. Prost. Also du machst dann eine Kalkulation und schätzt ab, wie viel kannst du mit deinem Marketingbudget denn so erreichen und wie viel davon kommen, einfach weil sie neugierig sind, und wie viel davon kommen wieder. Mhm. Und so in Knesebeck ist ein schönes Beispiel. Da war ich so naiv und habe gerechnet, okay, wir haben 3000 Einwohner, davon trinken vielleicht, also schon 30% Bier, schon eine große, große Menge. Wenn davon die Hälfte wenigstens kommt und neugierig ist, dann habe ich gerechnet 20% davon. Mhm. Ne? Also jeder Fünfte bleibt hängen und kommt wieder.
Ja.
Es waren am Ende nicht mal 1%.
Oh, wow.
Also nicht mal jeder Hundertste von denen, die dann schon neugierig waren, wie das so ist auf dem Dorf. Ja. Ne? Was macht der Temme denn da? Da gucke ich doch mal hin. Und ich weiß das ja ganz genau, weil ich immer da war. Also ich hatte auch keine Angestellten. Das war ja wirklich mein Baby. Ich weiß genau, wer da eingekauft hat und wer nicht und wer wiedergekommen ist und gesagt hat, Mensch, das war toll, was du mir da präsentiert hast hier. Ein IPA möchte ich gerne jetzt regelmäßig kaufen. Und es war einer von 100. Ne?
Und ihr seid ja auch, wollte ich vorhin schon sagen, habe ich vergessen, jetzt fällt es mir wieder ein, ehemalige Arbeitskollegin von uns aus der Elfi. Die kam ja auch aus Knesebeck und die sagte auch, ja, hier Familie Temme und so weiter kennen wir doch. Also ihr hattet da, ihr wart auch bekannt.
Mein Vater war zu dem Zeitpunkt sogar noch aktiv, war eben Versicherungsmakler im Dorf, wie das so ist. Da gibt's halt einen, da gehen sie alle hin. Die Landwirte sowieso, die wollen halt auch noch Beratung, die wollen keine Online-Versicherung oder so. Der kannte natürlich und ihn kannten auch alle. Aber das habe ich nie so ausgespielt. Also natürlich habe ich das genutzt, wenn es darum ging, bei der Eröffnung zum Beispiel habe ich ein, zwei Gewerbetreibende eingeladen, ne? Die kamen dann auch alle brav, haben aber ja auch entsprechende Aufträge von mir bekommen für Sanitärinstallation, bla bla bla, also Teppich verlegt und so weiter. Ein Geben und Nehmen, dachte ich, sind auch alle brav zur Eröffnung gekommen, aber glaubst du, da hat einer Bier gekauft? Ja. Ne?
Weil es denen zu teuer war, Craft Beer in Anführungszeichen, wenn man es im Supermarkt, das Problem, was wir 1995 genauso haben wie 2025, dass der Angebotskasten-Supermarkt-Pilz bei 9,99 Euro ist, ne?
Ja, ich weiß es nicht. Es ist so schwer, das zu analysieren. Es gibt so viele Gründe. Es ist auch je nach Zielgruppe unterschiedlich. Es ist ja auch müßig. Natürlich fragst du dich immer, was hast du falsch gemacht? Warum kommt der nicht wieder? Du hast ihn doch so gut beraten. Mhm. Im 1:1 hast du natürlich auch immer Reaktionen, wo du denkst, cool, das muss ihn doch begeistert haben.
Ja.
Weißt dabei natürlich nicht, was am Ende dann die Entscheidung, wie die Entscheidung getroffen wird, ob das jetzt was ist, was man sich tatsächlich leisten möchte, immer wieder, wo man auch sagt, ich möchte jetzt gar nicht mehr zum Feierabend ein Industriebier trinken, sondern ich würde jetzt gerne mal Faktor 2-3 ausgeben, dafür aber genießen. Oder ob es einfach weiterhin ein Wirkungstrinker ist, der sagt, ich will jetzt irgendwie mit meiner Handballmannschaft ballern gehen und dann stellt eine Kiste Bier auf den Tisch. Und das ist scheißegal, Hauptsache unter 10 Euro.
Ne? Ja. Was in deiner Kalkulation ja sicherlich auch von Anfang an aufgetaucht ist und was klar war, nur mit dem Verkauf von Bierflaschen kann man so einen Laden und so eine Selbstständigkeit wahrscheinlich schlecht finanzieren. Das heißt, du hast ja natürlich auch von Anfang an Konzepte überlegt, Events neben den klassischen Bierverkostungen. Und manche haben sich ja sogar bis heute durchgesetzt. Wir hatten jetzt zuletzt hier mit unserem Freund JPEG den letzten Meet the Expert, ne, ein Format, was jetzt natürlich nicht weltneu war, aber was du hier regelmäßig einmal im Monat, teilweise alle zwei Wochen in den Hochphasen etabliert hast und noch viele weitere Sachen. Also war das für dich von vornherein klar, dass du sagst so, ey, wenn ich nur drauf warte und dass die Leute bei mir mal drei Flaschen kaufen, dann wird das nichts?
Ja, du kennst mich ja. Also am Ende bin ich jetzt kein Kioskbesitzer oder so, der jetzt hier einen Bottleshop betreibt, wo er irgendwie Däumchen dreht und denkt so, naja, schauen wir mal. Ich habe immer die Zeit genutzt, den Leerlauf, wohl wissend, dass hier natürlich tagsüber jetzt nicht unbedingt der Bär los ist. Habe mich dann hier hingesetzt, so wie wir jetzt hier sitzen, rausgeguckt, eine Tasse Kaffee und habe mir überlegt, was könntest du machen? Zwei, drei Sachen hatte ich ja schon in petto. Ich habe sehr viel auf Food Pairing gesetzt, weil das auch ein Alleinstellungsmerkmal sein sollte gegenüber den anderen Bottle Shops in Hamburg oder den Ratsherren dieser Welt, die natürlich auch Bier verkauft haben und auch schon immer ein Bottle Shop ja betrieben haben, habe ich mich versucht immer abzusetzen. Und das Meet the Expert ist tatsächlich ja auch so entstanden. Ich wollte jetzt nichts kopieren, sondern ich habe es extra Meet the Expert genannt, denn das ist nämlich eigentlich weltneu. alle anderen nennen das ja Meet the Brewer und das gibt's ja auch überall.
Alles klar,
und am Ende auch dieses Tap Takeover war für mich eigentlich inflationär und es war für mich auch langweilig, weil es manchmal Verarschung war. Denn der Brewer war ja gar nicht da. Also da war dann zwar das Bier am Hahn beim typischen Tap-Takeover, aber den du eigentlich sprechen wolltest, der war gar nicht da. Und so bin ich in dieser Szene auch, habe ich mich begeistern lassen, nämlich wenn ich die Leute, die das Bier machen und die dahinter stehen, wenn ich die selber treffen könnte, das waren ja teilweise Rockstars. Also wenn wir an die Zeit denken, wo wir uns kennengelernt haben, so ein Greg Koch oder so, wenn du den live erlebt hast, und du durftest dich mit ihm unterhalten, das war ja wie, als wenn du jetzt irgendwie einen großen Leadsänger von einer internationalen Band triffst.
Ja, ja, ja.
Und deswegen habe ich zum Beispiel Meet the Expert genannt, um es nicht zu beschränken auf den Brauer. Wir hatten hier Hopfenexperten, wir hatten hier Malzexperten, wir hatten von Handelshäusern Leute, wir hatten mal jemand, der was ganz anderes beleuchtet hat, nämlich das ganze Thema Wasseraufbereitung. Deswegen hieß es Meet the Expert. Das war ein Format und Food Pairing war das andere Thema. Und Meet the Expert hat sich durchgesetzt, ja, weil ich, glaube ich, da auch am meisten Herzblut reingesteckt habe und weil ich es immer in der Hand hatte. Also es gab ja nichts, was während dieser Veranstaltung nicht von mir selbst beeinflussbar gewesen wäre. Sei es jetzt das Format, ob es jetzt online ist oder ob wir es hier live machen, sei es eben die Anzahl der Biere, sei es die Komplexität, sei es die Fragestellung, sei es die Moderation, alles hatte ich in der Hand. Food Pairing war natürlich immer schwierig, weil ich war darauf angewiesen, dass ich einen Caterer habe, der mitspielt oder der selber aktiv wird. Und ganz ehrlich, das ist so schwer. Und die sind auch alle so behäbig die wollen natürlich auch alle quick and dirty ihr normales Essen liefern.
Ja.
Und das haben wir 5-6 Mal gemacht, hauptsächlich für Firmen und es war einfach nicht möglich.
Okay.
Und Geld verdienen war auch nicht möglich
damit. Geld verdienen, du sagst es, wenn man dann so einen Mietvertrag unterschreibt, typischerweise 5 Jahre, ne? Und das heißt, wenn man aber dann in dem Moment, wo man den Vertrag unterschreibt, weiß man ja auch, 5 Jahre, 60 Mal die Monatsmiete, dann weiß man schon mal so, das ist jetzt schon mal, da muss ich jetzt schon mal ein bisschen was rausarbeiten. Das heißt, wie ist so, dass, wenn wir sagen, September ging es damals los, das erste quasi Jahr bis zu Weihnachten, wurde da dein Zwischenfazit, was hättest du gesagt?
Na, ich hatte ja, wie gesagt, nochmal leichtes Spiel erstmal, weil ich musste natürlich meine Fixkosten reinhaben. Das war so ein bisschen, kann man ganz grob sagen, der Bottle Shop finanziert die Fixkosten. Ne? Mhm. Also die Miete, Strom, Wasser und so ein bisschen vielleicht noch ein Minijobber. Das war so ein bisschen das Ziel. Und die Events, die Formate, wo ich dann auch eine Dienstleistung mit verkaufe, also jemand ein Ticket kauft und in dem Moment natürlich auch meine Dienstleistung mitbezahlt, das Ganze drumherum, die Organisation, die Anreise des Experten, bla bla bla. Also alle diese Sachen, die dahinter stecken, die über die Flasche, die Bierflasche hinausgehen, das sollte dann halt so mein Einkommen generieren. Das war der Plan. Also ganz einfach. Also eigentlich eine relativ einfache Rechnung.
Ja.
Und dieses Einkommen musste ich mir in den ersten 6 Monaten ja nicht auszahlen. Das heißt, ich hatte noch einen Puffer. Wenn es also noch nicht klappte, wenn ich also nochmal switchen muss, wenn Meet the Expert nicht funktioniert, dafür aber Hamburg Bierreise, dann hätte ich eben darauf gesetzt. Ne? Wenn Hamburg Bierreise nicht funktioniert, dann überlege ich mir was Neues. Und so war es ja auch. Ne?
Ja,
ich meine, ich hatte, glaube ich, mindestens 10 Formate hier durchgespielt. Am Ende haben sich 3, 4 als erfolgreich herausgestellt, aber wir haben mindestens 5, 6 auch wieder abgesetzt.
Ja.
Das wissen viele vielleicht gar nicht. Hamburg Bierreise war für mich eigentlich das Thema, wo ich die Hamburgerinnen und Hamburger abholen wollte und eben auf das Thema Bierspezialitäten bringen wollte, damit sie eben hier als Kunde dann auch wiederkommen. Mhm. Auch so ein eigentlich Schlag ins Gesicht. Also immer gut gebucht, kaum Wiederholung, also kaum Leute, die danach zum Kunden wurden, obwohl sie begeistert waren. Wir hatten Feedbacks, guck dir die Google-Bewertung an, guck dir einfach E-Mails an aus dieser Zeit. Wir hatten das auch teilweise exklusiv für Gruppen dann, die dann halt geschlossene Gesellschaft. Wir hatten übers Hamburger Abendblatt, die haben ja so Abo-Dinger, wo sie dann halt den Abonnenten für einen schmalen Taler so ein Event bieten. Mhm. Wir haben da also gar nichts verdient. Das war also rein Marketing. Wir haben aber auch nichts dazu bezahlt. Also die haben praktisch für 30 Euro ein Tasting bekommen, was sonst 60 Euro gekostet hätte. Das waren also so ungefähr unsere Entstehungskosten. Und die waren immer voll, logischerweise. Die haben das natürlich gerne angenommen und dann hier super Stimmung und tolle Kunden, auch teilweise ältere Herrschaften, die gesagt haben, Mensch, toll, wusste gar nicht, was für leckere Biere es gibt. Keiner wiedergekommen.
Oh, okay.
Keiner wiedergekommen. Also diese Wiederholungstäter und was ich vorhin gesagt habe, dieses 1 von 100, was wir in Kneseberg ja hatten, wo wir gesagt haben, damit können wir so einen Laden nicht betreiben.
Ja.
Hier haben wir natürlich schon gehofft, dass es einer von 10 wird. Und auch das hat sich nicht bewahrheitet.
Ja.
Also Stammkundschaft, die hat auch immer zur Stange gehalten. Es hat sich eine ganz tolle Community gebildet. Die sind auch alle traurig, die dürfen auch alle traurig sein. Aber es gibt genauso viele, die heute noch sagen, Mensch, hätte ich das gewusst. Und ja, was soll man dazu sagen? Ich meine, wir haben schon, glaube ich, eine gewisse Präsenz, Strahlkraft gehabt. Wir haben über soziale Medien und über Untappd eine Zeit lang ja sogar auch und über die Presse haben wir unser Werbebudget eigentlich überreizt. Also ja. Wir haben auch manchmal wirklich da Geld reingebuttert. Mhm. Und es ist nie wirklich so zurückgezahlt worden, und dann gibst du irgendwann auf. Ja. Also du kannst ja nicht weiterhin da Geld reinbuttern und merkst, dass es nicht zurückkommt, dann gibst du irgendwann auf.
Wir haben vorhin schon gesagt, wir waren zusammen auf Reise. Wir waren aber ja auch mal zusammen quasi auf einem Konzert. Und jetzt kann ja mal jeder überlegen, zu welchem Konzert gehen wohl der Dennis und der Doktor zusammen? Ja, die wenigsten werden wahrscheinlich drauf gekommen sein. Es war Metallica. Auch das hatte mit unserem guten Freund Greg Koch zu tun. Da hat nämlich damals Stone das offizielle Bier für die Metallica-Tour gemacht. Und
saulecker.
Ein richtig herbes und ich glaube auch mit 5,8%ig relativ starkes Pilz. War ein gutes Konzert. Und war das die loyalste Kundengruppe, die du hier hattest, deine Metal-Freunde?
Ja.
Metal-Mittwoch, Metal-Monday, also ich glaube, auf die konntest du dich immer verlassen, ne?
Immer verlassen und vor allen Dingen sehr diszipliniert. Bin ja selber Metalhead, weiß also, was sich gehört und was nicht. Sieht man auch immer wieder schön auf Festivals. Schau dir andere Festivals an, in anderem Genre, da liegt hinterher der Müll überall rum. Wenn du nach Wacken abreist, dann sieht es da aus wie geleckt. Und so ähnlich war das hier auch immer. Also die haben ja schon auch einen gewissen Anspruch an Bier trinken und auch Musik. Das haben wir auch immer so ausgereizt hier, sag ich mal, im Rahmen unserer Möglichkeiten.
Ja.
Aber um 9 Uhr war immer Schluss.
Ja.
Und nach diesen Metal Mondays oder Metal Mittwochs sah es am nächsten Morgen besser aus, aha, als nach manchen anderen Abenden.
Okay.
Und bis zum Schluss jetzt wirklich diese Woche nochmal war der letzte Metal Monday unheimlich gut besucht. Sehr treue Kunden, die sich auch mitentwickelt haben. Also das war so, wie man sich das gewünscht hätte, auch von der Hamburg Bierreise oder anderen Formaten, von anderen Zielgruppen. Die kamen, weiß ich noch genau, so die ersten Male habe ich das ja alles noch selber gemacht. Und dann kamen die rein und so, hast du auch einen Pilz, ne? Und ja, Metal-Musik im Hintergrund, ist schon mal nicht schlecht. Dann haben sie sich hier hingesetzt und haben natürlich ein bisschen rumgelästert über die Preise.
Ja.
Und dann habe ich den so nach und nach, habe ich jedes Mal, jeden Montag habe ich ein Bier vorgestellt.
Ah.
Ne? Und dann haben die auch 5 Euro noch bezahlt. 6,66 Euro haben die damals bezahlen müssen.
Ja.
Das war ja immer so mein Anspruch. Ich habe immer gesagt, okay, wenn ich eine Leistung erbringe und inklusiv Bier habe, dann verschenke ich das nicht. Mhm. Die Brauerei sollte es nicht verschenken, wir sollten es nicht verschenken und der Kunde sollte es honorieren. Ich habe es auch gehasst und ich hasse es immer noch, diese Veranstaltung, wo wer auch immer das dann raushaut, meint, er könne damit Kunden binden. Ja, das sind Schnorrer aus meiner Sicht. Sorry, dass ich das so hart sage, aber die er damit erreichen will, nämlich neue Kunden, die erreicht er meistens gar nicht. Und hier haben wir immer gesagt, von Anfang an, für die Leistung muss es auch einen gewissen Gegenwert geben und eine Planbarkeit. Was heißt, wir haben mit diesem Ticketpreis von 6,66 Euro oder für zum Beispiel am Anfang hatten wir noch fürs Open Bottle hatten wir 5 Euro und dann immer ein Inklusivgetränk.
Mhm.
Das sollte auch eine Hürde sein, weil wir damit keine Absagen hatten.
Ja.
Also die Leute haben gebucht und natürlich sind die auch gekommen.
Ja.
Heute machen wir das alles leider wieder so offen, wie es vielleicht auch gewünscht wird. Die Leute wollen sich nicht festlegen, bla bla bla.
Ja.
Heißt aber auch, wir haben No-Shows, ne?
Ja.
Ohne Ende. Zurück zum Metal. Ja, wir haben jede Woche ein Bier vorgestellt, angefangen mit einem Märzen oder mal ein Export. Dann kam so das erste Pale Ale. Und heute ist das wirklich so, das machen wir auch nicht mehr, weil wir es gar nicht nötig haben. Die wissen alle besser genauso gut Bescheid wie wir. Die kommen durch die Tür hier am Montag, freuen sich, dass hier geile Mucke läuft und gehen sofort zum Tresen und sagen, wo ist das neueste IPA?
Ja.
Wo ist das neueste Stout?
Ja.
Her damit.
Ja. Ich war ja auch schon ein paar Mal hier nicht aktiv für den Event, sondern ich habe dir irgendwie Bier angeliefert oder irgendwas. Und ich war, das, was du gerade sagtest, ich war immer so positiv überrascht. Und wenn jetzt der eine andere hört, Metal Monday, Metal Mittwoch, der denkt, um Gottes Willen, was war hier los? Aber das waren, wie du schon sagtest, am Ende waren das hier, die hätten alle, wenn jetzt hier ein Gast reinkommen wäre, die hätten alle die Bierberatung machen können.
Ja.
Also die kannten sich am Ende so gut aus mit Bier. Und ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, am Anfang hattest du relativ viele von diesen Gimmick-Metal-Bieren, ne, dieses True Pound, wie es alles gibt, das sind mal saubere Biere, aber das sind natürlich nicht die geilsten Biere. Ich habe das Gefühl, das ist auch mit der Zeit weniger geworden, weil auch die Leute gesagt haben, so, ey, Bock gar nicht mehr dieses Gimmick-Bier trinken, gib mir hier das First Beer Check oder das Sandes oder sowas.
Ja, Preis-Leistung hat da dann nicht gestimmt.
Ja.
Ne? Also da hat man dann letztendlich das Marketing mitbezahlt.
Ja.
Motorhead, ganz, ganz extremes Beispiel, macht ja mittlerweile allen möglichen Kram, Whisky und Wein und so. Da ist dann das Label drauf, klar, man huldigt irgendwie Lemmy und so, alles gut. Was wirklich immer gut war und auch immer noch im Regal stand bis zuletzt, war das Iron Maiden, die Iron Maiden-Serie von Robinsons aus England.
Ja.
Und da bin ich auch großer Fan von dem Bier und das war halt ein British Ale, das kriegst du sonst halt nicht so klassisch. Das hat immer gepasst. Aber was hatte ich für Dinger hier? Also ich will jetzt keine Namen nennen, aber deutsche Brauereien, die meinen, sie wollen eben mit dem Thema auch Geld verdienen und es war echt Schrott, ne? Ja. Und dann sollte da halt eine Flasche 4-5 Euro kosten.
Okay.
Das passte nicht zusammen.
Ja. Ne? Reinhold hatte letztens hier noch, musste einspringen irgendwie beim Metal Monday oder Metal Mittwoch oder sowas und dachte, um Gottes Willen, habe ich gesagt, Reinhold, ich sag, das ist doch die einfachste Schicht. Die Leute waren schon alle tausendmal da, die kennen sich mit allem aus. Ich sag, du brauchst keine Beratung machen. Ich sag, die Musik, also ich habe auch gedacht, du kommst hier rein, dir fliehen die Ohren weg. Ich sag, die Musik, im Hintergrund, dezent, nur nette Leute. Und dann meinte er, dann habe ich den Tag drauf oder was mit ihm gesprochen und sagte, Dennis, du warst tatsächlich komplett entspannt. Nur diese eine Band, wo Wahlgesänge mit in den Liedern sind, sagte, das war ein bisschen verstörend, aber ansonsten sagte er,
man lernt nie aus. Ganz man sollte es als Bildungsauftrag nehmen. Ja. Also sie haben sich auch selbst organisiert. Also wir haben ja dann immer gesagt, okay, wir wollen weg von diesem jedes Bier gleich bezahlen. Wir sind in dem Moment ja auch noch weiterhin Bottleshop, das heißt, man soll ja auch weiterhin stöbern, man soll sich Sachen aussuchen, manchmal gibt es auch Raritäten, da gibt es vielleicht nur noch ein, zwei Flaschen und dann nehmt ihr euch am besten gleich raus aus dem Regal, aus dem Kühlschrank. Das heißt, wir hatten immer so den Anspruch, da sind Träger, also Pappträger, sucht euch die Sachen raus und dann haben wir kleine Zettel auf den Tisch gelegt mit einem Edding, dann haben die sich praktisch einen Namen auf diesen Träger gemacht, der stand dann irgendwo an der Seite, da haben sie ihre Biere gesammelt, die sie mitnehmen wollen und die sie getrunken haben. Sind am Ende zu uns gekommen und das haben die alle selbst organisiert. Ja. Also da musstest du auch nicht hinterher sein und dann irgendjemand sagen, jetzt bezahl aber mal langsam, sondern es war klar, 8:45, last order. Ne? Und einer meiner längsten Mitarbeiter hat sich dann ja da auch rauskristallisiert mit Nico, der dann eben als Gast hier war, Metal Monday Besucher war, immer schon so einen Schritt weiter war. Also auch damals schon, als er kam, kannte er so IPAs und so. Der hat auch immer so Plants in Cans hergemacht, also Kakteen in aufgeschnittene Bierdosen gepflanzt und die dann verkauft. Und der ist dann sehr schnell von mir gefragt worden, Mensch, Nico, willst du nicht hier auch arbeiten? Mhm. Und mittlerweile so, dass er eigentlich komplett das Thema geschmissen hat. Wenn ich das 3-4 Tage in der Woche, wenn ich das geschafft hätte, noch 3 oder 4 Formate so zu etablieren, dass es auch jemand dann durchführt, ich also eher der Mann im Hintergrund gewesen wäre, ich glaube, das war so ein bisschen auch das Ziel. Dann hätten wir keine Sorgen gehabt, aber bis auf den Metal, bis auf das Metal-Format gab es eigentlich keins, was so regelmäßig war, ne? Ja, weil es ja auch jede Woche war. Also Meet the Expert war zum Beispiel nur einmal im Monat.
Ja.
Aber ich hätte gerne so Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag zum Beispiel, hätte ich gerne jeden Abend ein etabliertes Format mit 2 Millionen Einwohnern in Hamburg, hätte ich gedacht, das muss funktionieren.
Ja,
ne?
Ja. Und das ist ja auch. Also wenn hier 30 Leute, gerade bei schlechtem Wetter, hier 30 Leute drin sind, dann ist auch voll. Ne?
Ja gut, aber dann hast du, sagen wir mal, also mein Warenkorb-Gedanke, kann ich ja ruhig jetzt sagen, der war jetzt bei To Go, also reiner Bottleshop, war so bei 20 Euro und bei Verweilen und hier ein bisschen was testen und so, war so bei 40 Euro. So, wenn du jetzt also rechnest, 30 Leute sind hier gebucht und sitzen hier, haben also einen Warenkorb von sehen wir mal, 30 Euro, hast du fast 1000 Euro Umsatz. Dazu noch die Laufkundschaft mit 20 Euro, sagen wir mal, über den Tag verteilt nochmal 30 Kunden, dann bist du bei 1500 Euro Umsatz, alles gut. Dafür kannst du eine Angestellten hier einstellen. Ne? Also so die Schallmauer, um jetzt hier kostendeckend zu sein, ohne ein Gehalt auszuzahlen, waren immer so knapp 8.000 bis 10.000 Euro im Monat. Und das war...
Dass der Laden sich selber trägt.
Dass gerade. Der Laden sich jetzt erstmal trägt.
Ja.
Dann natürlich nochmal eine gewisse Menge mehr, um dann auch noch die Angestellten zu bezahlen. Und dann natürlich aber irgendwann muss natürlich für mich auch was rausspringen.
Ja.
Und das Ziel haben wir nie so richtig erreicht.
Deswegen, wie ging es dann weiter nach den 6 Monaten, wo du sagtest,
Das war hart. Das war, also man macht das eigentlich so, dass man sich dann tatsächlich einfach ein Gehalt auch wirklich auszahlt. So würde man eigentlich als Kaufmann und als Selbstständiger arbeiten. Das habe ich auch rigoros gemacht, aber der Puffer wurde immer weniger. Also ich habe natürlich einen gewissen Puffer gehabt. Habe ja auch ein Darlehen aufgenommen, habe davon natürlich sehr viel erstmal in die Ausstattung investiert, Fahrzeug und so weiter. Aber es war natürlich noch ein gewisser Puffer da, um zu sagen, okay, wenn es jetzt nicht gleich klappt. Aber ich habe mir dann auch immer rigoros was ausgezahlt. Und dann kam aber irgendwann ein Point of No Return. Also ich musste dann irgendwann jetzt tatsächlich nochmal alles umstrukturieren. Habe dann auch ein bisschen Spielmasse gehabt mit den Angestellten. Das heißt, wenn es ein bisschen besser lief, habe ich vielleicht eine 50-Stunden-Woche gehabt, habe die Angestellten mehr eingesetzt. Die waren dankenswerterweise auch alle so flexibel. Wenn es schlechter lief, habe ich die wieder alle nach Hause geschickt und habe wieder selber gearbeitet. Und dann war es manchmal wirklich eine 60-70-Stunden-Woche. Ne?
Ja.
So, dann hatten wir auch noch jeden Tag auf, ne? Montag bis Samstag.
Ja.
Und was halt nie wirklich funktioniert hat, hier laufen sie gerade, ne? Ist jetzt Mittag. Mein Gedanke war, hier arbeiten so viele Menschen. Wenn die einmal hier waren und einmal zu einem Tasting oder so, vielleicht kommen die dann ja in ihrer Mittagspause und kaufen dann ihr Bier ein. Weil sie hier ja arbeiten, können das wunderbar mitnehmen, sind vielleicht mit Öffis oder mit dem Auto hier. Eine Tasche mitzunehmen wäre kein Problem. Wir hatten das Thema zu Ende Corona noch, dass man hier vorfahren konnte. Unser EC-Gerät ist mit SIM-Karte. Das heißt, wir hätten rausgehen können zum Auto, hätten denen das ins Auto laden können. Die hätten direkt am Fenster bezahlen können. Haben wir noch ein schönes Video gedreht mit JPEG hier, mit Drohne und so, wie er vorfährt. So als Statist in der Hoffnung. Wir haben, ach Gott, was haben wir alles probiert? Wir haben diesen Bollerwagen hier dann gehabt, haben gesagt, okay, so Junggesellenabschiede, Touren hier so, die wir gar nicht im Laden haben wollen. Ne?
Ja, genau.
Trotzdem wollen wir ja Geld verdienen mit denen.
Auch da wieder eine Serviceleistung, die man anbieten kann.
Genau, ne? Wir hatten dann so Pakete mit Grill, mit Essen, mit Bier, mit kleinem Tasting. Wir hatten dann sogar das Premium-Paket wäre gewesen, wir gehen mit dem Boll war eine vorgefertigte Tour und an drei Stellen, die wir uns ausgeguckt haben, machen wir dann immer ein Tasting. Das heißt also, wir geben drei Biere vor, die restlichen Biere können sie sich selber aussuchen.
Ja.
Dann wird bezahlt hier und dann geht man auf Tour. Die Tour dauert ungefähr 3 Stunden. Und während der Tour machen wir 3 Halts und machen dort Tastings halt mit JPEG damals aus Baldowert.
Ja.
Und er war sozusagen mein Joker, falls ich denn nicht gekonnt hätte oder hätte im Laden stehen müssen, dann hätte er die Tour gemacht.
Ah, alles klar.
Ah, so geile Idee, nicht einmal gebucht worden. Also der Bollerwagen.
Was hätte das kosten sollen pro Person?
Also wir hatten den Bollerwagen, der war sozusagen kostenlos, wenn man das Bier gekauft hätte. Mhm. Das war sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner. Ja. Ne? Eine gewisse Menge Bier, dann hätte man den Bollerwagen gekriegt. Das war Paket A. Paket B wäre gewesen, hier vor Ort zum Start ein kurzes Tasting. Es hätte nochmal 5 Euro pro Person gekostet.
Ja.
Dann hätten sie nochmal ein Bier von uns kuratiert vorgestellt bekommen. Das war Paket B. Paket C war 3 Biere mit Infos auf die Reise. Und D wäre so rundum Sorglospaket mit Guide und fester Tour und dass sie sich gar keine Gedanken machen müssen.
Ja. Was ja eigentlich so ein passendes Junggesellenabschiedpaket ist, ne? Wo man sagt, müssen sich um nichts kümmern.
Ja.
Und
Paket A wurde irgendwie so 3-4 Mal gebucht,
aber
dann auch nicht mehr. Also weiß ich auch nicht. Keine Ahnung, ich bin dann auch irgendwie immer frustrierter geworden und habe dann natürlich irgendwie auch vielleicht nicht genug Geduld gehabt, aber ich finde eigentlich schon. Also wir haben Hamburg Bierreise haben wir wirklich, ich weiß nicht, auch mal für 3 Leute hier gemacht, obwohl wir gesagt haben, erst ab 6 Personen. Wir haben es immer durchgezogen in der Hoffnung, ja auch coole Bilder hier zu schießen. Also Material hatten wir genug. Wir haben dann ja irgendwann auf Spiele gesetzt, haben dann Quiz, wie alle ja auf Quiz aufgesprungen. Wir haben das Thema Blindverkostung, da haben wir beide ja noch sehr viel Arbeit reingesteckt eine Zeit lang, weil wir gesagt haben, okay, das muss ja auch online funktionieren.
Das war
funktionieren.
Auch super spannend. Ne? Mega spannend. Über die Biothek hätte man dann dieses Blindverkostungspaket kaufen können.
Ich glaub, haben wir ja gemacht.
Genau.
Zweimal gemacht.
Ich glaube immer noch, wenn die Biothek da noch ein bisschen, die haben auch, glaube ich, genügend eigene Sorgen oder sowas. Ne? Aber ich glaube, weil das an sich ein Konzept ist, was, glaube ich, ja super spannend ist. Unser Kollege hier, Max Mahner und Mareike, machen das ja in sehr, sehr kleiner Form schon mal regelmäßiger. Ne?
Ja, aber immer brauchst du jemanden, der dir das Bier einschenkt. Und unsere Idee ging ja so weit, dass das so verpackt wird, schon für dich, dass du das auch alleine auspacken kannst, ohne dass du siehst, was es ist. Ne? Kronkorken wird auch verklebt von oben. Also das war mega.
Deswegen, also das Konzept war, glaube ich, echt sehr, sehr gut. Woran es dann letztendlich gescheitert ist, weiß ich nicht. Aber
der Preis, ne? Also es ist ja klar, das ist eine Dienstleistung. Jemand sitzt da, wickelt jede Flasche ein. Das Paket kostet schon ein bisschen was.
Ganz genau,
Dann haben wir, ihr habt das ja noch ehrenamtlich gemacht am Anfang, weil wir es testen wollten. Da waren wir ja zu viert, ne? Also 3 Biersommeliers oder Influencer plus ich. Und dann haben wir ja das hier wirklich mit einem wunderbaren, fast schon Comedy-Ansatz, haben wir das ja hier gemacht und moderiert und online gestellt. Hättet ihr jetzt auch alle noch gesagt, ich will aber für die 4 Stunden eine Gage haben. Ja, das hätte man ja auch noch einpreisen müssen.
Ja,
ne?
Ja.
Also das sind immer so Sachen, wo ich dann denke, wenn man ein Feedback kriegt und so 60 Euro für ein Bierpaket und so. Ja, nee, es ist halt auch kein Bierpaket. Es ist ja ein Erlebnis. Und klar, wenn du natürlich ein großer Konzern bist oder eine große Firma, dann machst du das als Marketing.
Mhm.
Aber das können wir uns nicht erlauben.
Ja.
Also für uns ist sowas eine Dienstleistung und die möchte halt auch gerne bezahlt werden.
Wie kamst du dann auf die Idee, jetzt mache ich noch eine eigene Brauerei.
Naja gut, du hast ja immer ein Margenthema. Also du kaufst ein bei Großhändlern, vielleicht auch nochmal interessant. Wir kaufen, kann man sich ja auch ausrechnen, für das Bottleshop-Thema liegt ungefähr die Marge bei 50%. Das heißt, wenn wir jetzt, sagen wir mal, wir machen jetzt irgendwie 100.000 Euro Umsatz mit einem Bottleshop in einer gewissen Zeit X, dann würde das bedeuten, in der Zeit kaufen wir für 50.000 Euro Ware ein. So, und in Deutschland gibt es halt nicht so viele Großhändler. Das heißt, wir reden hier von 2, 3 Großhändlern und nochmal von 2, 3 Brauereien, die mittlerweile auch so pfiffig sind, dass sie gar nicht mehr über einen Großhändler gehen, sondern so schlau sind, dass sie sagen, okay, wir haben das Thema Logistik selber für uns irgendwie entdeckt. Ja. Wir haben jemanden, der die Sachen packt. Wir haben einen guten Logistikdienstleister, Fulfillment meinetwegen auch noch. Wir verschicken das direkt. Das heißt, wir reden von einer Handvoll an Lieferanten, die ich habe und die diese 50.000 letztendlich unter sich aufteilen, wenn sie gut sind.
Ja.
Natürlich am Anfang gingen 70% an die Biothek. Das heißt, ich war ja Biothek-Partnerhändler, habe mich also festgelegt für einen Lieferanten, der mich halt auch betreut, der natürlich auch mir am Anfang Tipps gegeben hat. Mein Gott, ich wusste am Anfang ja gar nicht, neben den Bieren, die ich schon kannte aus Hamburg, was muss man denn noch so im Regal haben, ne? Und in der ersten Woche
noch ein Kassensystem und sowas.
Kassensystem,
ne?
Wie macht man das? Wie werden die Schilder ausgedruckt? Wie kann ich auch überhaupt ein so schnelllebiges Geschäft, wo Biere teilweise im Wochenrhythmus neu reinkommen von den Brauereien, ne? Sudden Death für Sphere-Check haben ja wirklich im Wochenrhythmus oder Monatsrhythmus 5, 6 neue Biere.
Ja.
So, wie kann ich das vernünftig handhaben, sodass die Schilder immer aktuell sind, die Preise stimmen, bla bla bla, die Mengen auch zu dem passen, was hier abverkauft wird. Da hat die Bibliothek am Anfang sehr viel geholfen, beraten. Gab es auch jemanden, der sich um die Filialen gekümmert hat, gibt es alles nicht mehr. Und man kann jetzt eigentlich sagen, von den 70% Einkaufsmenge bin ich auch jetzt am Ende bei 30% gewesen.
Okay.
Das heißt also, dieser Großhändler hat auf jeden Fall an mir unheimlich Umsatz verloren.
Ja.
Weil er es nicht geschafft hat, die Themen weiterhin so vorzuhalten und ich natürlich auch Erfahrungen gesammelt habe und gemerkt habe, okay, wenn ich zu der Brauerei direkt gehe, ne, kriege ich es sogar noch günstiger.
Ja, ja, klar.
So, und das ist jetzt auch gar keine Kritik in dem Sinne, dass die da viele Fehler gemacht haben, sondern sie haben es nicht geschafft gegen diesen Trend, dass eine Brauerei am Ende gemerkt hat, warum soll ich diesen Umweg
ganz
gehen?
Genau, ja.
Ich kann das doch auch selber machen.
Ja. Und
gerade wenn es eine Brauerei war, die Biere hat, die von der Frische gelebt haben.
Mhm.
Und dann hast du das Problem gehabt, dass der Großhändler viel zu behäbig war teilweise, bis der das dann in Paletten bei sich hatte. So, das hat gedauert. Dann musste er das dort etikettieren. Dann musste er das ins System bringen. Das hat wieder irgendwie eine Woche gedauert. Da gab es Biere, die waren schon längst, also die Leute wollten es gar nicht mehr haben.
Ah, okay. Ja.
Die kamen dann hierher, ich habe es ins Regal gestellt, da kamen die Kunden rein und so, habe ich schon längst getrunken. Ist ja schon alter Hut.
Ja, ja, ja.
So, und da habe ich gemerkt, da musste die jetzt noch parallel was aufbauen und so kamen dann am Ende so 4, 5 Händler zustande. Naja, und
bei First Via Check zum Beispiel warst du ja immer einer der Top-Standorte weltweit tatsächlich, der am meisten First Via Check verkauft hat, war ja auch. Also jetzt bei der großen Abschiedsparty letzte Woche gab's 2 von 8 Tabs waren Fürst Viercheck und sowas. Und die haben ja auch nochmal ein sehr schönes Posting gemacht und sowas. Ne? Also das ist ja eine sehr erfolgreiche Partnerschaft dann wahrscheinlich auch gewesen. Ne?
Total.
Für beide Seiten.
Weil wir waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das war vor meiner Zeit. Die anderen Läden, die es in Hamburg schon gab, die haben das sicherlich auch mit anderen Brauereien miterlebt. So eine Art Taufpate sozusagen, ja. Ne? Also und bei mir, wir waren sozusagen der Taufpate von Fürst Wiercheck, weil die gerade in der Zeit in Deutschland mit den New England IPAs plötzlich explodiert sind, aber darauf angewiesen waren, da es keine Supermarktware war, ja nie, dafür waren sie zu klein, sie waren darauf angewiesen, dass es im Fachhandel läuft. Und ich war der Erste. Die Bierbühne war dann auch relativ schnell parallel und dann haben wir uns immer gebettelt, wer hat das Bier zuerst im Laden? Da wir beide direkt eingekauft haben, war es am Ende Nuancen. Also wo hat UPS als erstes abgeliefert? Und dann habe ich auch wirklich, ich habe das Ding aufgerissen, das Paket, habe die Dose in die Kamera gehalten und habe das Ding gepostet und gesagt, hier, ab 17 Uhr kriegt ihr das neue fürs Bier-Check.
Ja,
also das konnte ich gar nicht glauben. Georg hat dann gesagt, Mensch, Christian, du, erstmal vielen Dank für die gute Zusammenarbeit. Und er hat auch alles möglich gemacht, wenn ich mal was brauchte und was Besonderes haben wollte oder ja, einfach es schnell gehen sollte, dann ging das eigentlich immer. Und dann hat er mal eben gesagt, dass wir da auch wirklich übers Jahr in der Summe waren wir einer der Top-Abnehmer.
Ja. Ja, sehr, sehr cool. Also Georg, schöne Grüße an dieser Stelle. Super netter Kerl. Wir gucken auch, dass wir die Jungs in der nächsten Stellebecker Live-Abenteuerreise-Staffel dann wieder mit dabei haben. Also
aber die haben sich auch um ihre Kunden gekümmert.
Ja.
Also das hat nicht jeder immer verstanden. Und nochmal, nehmen wir jetzt mal dieses Beispiel mit 50.000 Euro aufgeteilt auf 5 Lieferanten, würde bedeuten 10.000 Euro im Jahr, die wir bei denen eingekauft haben. So, das fällt jetzt weg.
Ja.
Glaubst du, da hat sich jeder mal verabschiedet oder sich bedankt?
Ja.
Nee, so ist die Welt. Man ist eben Kunde und man liefert natürlich einen konstanten Umsatz, weil wir ja doch schon sehr kontinuierlich eingekauft haben. Es gab einen schönen Post von der Biothek zum Abschied. Christian war hier fürs Viacheck, haben wir gerade genannt.
Ja.
Ja, das heißt, war dann auch überschaubar, ne?
Sandes und David Hertel müssen sich noch melden.
Ja, David hat sich ja natürlich immer schon unsterblich gemacht durch seine Meet the Expert hier. Von daher will ich gar nichts sagen. David Hertel war aber ja auch einer von denen, die indirekt, ne? Also ja, der hat zum Beispiel über die Biothek geliefert, weil das natürlich in der Region viel einfacher war, das dort zu sammeln. Und das hat auch immer funktioniert. Und die drei Stammsorten, Mutti, Papa und Opa, die habe ich immer hier gehabt.
Waren also, ja auch lange Zeit die meistverkauft, bis dann, da schlagen wir gleich wieder den Bogen, dein eigenes Bier dann natürlich das meistverkauft wurde und wir halten fest, Olli und Ricky, die müssen glaube ich nochmal ein kleines Goodie-Paket schicken. Wir blenden gleich mal unten die Adresse ein, privat an Christian. kann ich mir nur vorstellen, dass das noch in der Post ist, aber ist ja auch noch offiziell nicht der 30.06., ne? Also
Da war halt die Wachstumsphase zum Beispiel, die habe ich dann eben nicht so unterstützt. In der Zeit war ich noch nicht so weit, als die dann schon ein bisschen vor Fürst Viacheck so gewachsen sind. Und dann war man eben vielleicht auch nur einer von vielen Kunden. Und
du warst ja schon hier für Hamburg. Guck mal, du bist immer selber hingefahren. Ne? Mein Papa ist ja einmal sogar mitgefahren.
Wir haben schon alles möglich gemacht. Es war halt bei diesen frischen Produkten und bei diesen gehypten Sachen, das haben die auch richtig gut gemacht durch ihre Social-Media-Politik. Die haben das ja richtig aufgebaut zu einem Tag. Und dann war der Release-Day. Also keiner hat das so gut zelebriert wie Sundance. Und an diesem Release-Day musste man das Bier haben. Ne? Ja. Und wenn man das nicht geschafft hat, dann war man hinten dran. Und dann stand teilweise hier die Ware auch, weil keiner wollte es mehr haben. Weil der nächste Release-Day war ja auch schon wieder kurz vor der Tür.
Und gib mal bei Google Maps ein, gib mal Braustädtchen am Fischmarkt ein zu Sudden Death. Und dann rechne mal damit, mindestens eine der beiden Fahrten ist im Berufsverkehr. Dann wüsste Christian da auch an Zeit investiert. Ne? Aber Bill Brew.
Achso, wir war die Frage, warum jetzt sagen Sie. Also nochmal zurück zur Marge. Du merkst natürlich irgendwann, du kommst jetzt margentechnisch nicht weiter. Du wirst es nicht schaffen, in der Menge, in der du einkaufst, jetzt mit irgendeiner Brauerei zu verhandeln und zu sagen, Mensch, gib mir doch mal Freiware. Will ich auch nicht. Ich will ja gerade das die kleinen Brauerei fördern. Und wenn ich jetzt bei denen anfange und sage, ich kann dich nur noch verkaufen, wenn du mir jetzt nochmal 20% Rabatt gibst, dann weiß ich auch, dass sie nichts mehr verdienen. Also die Marge bei der Brauerei, die kenne ich natürlich auch. Und die ist noch deutlich, deutlich geringer.
Ja.
So, lange Rede, kurzer Sinn. Du siehst im Regal irgendwann, wenn du jetzt nochmal andere Marge machen willst, dann musst du selber produzieren.
Mhm.
Oder du musst produzieren lassen. Das wollte ich nicht.
Und du warst ja schon lange Zeit Hobbybrauer auch, ne?
Hobbybrauer, also, ja, klar. Und irgendwie denkt man da natürlich auch stolz, wenn man hier sein eigenes Bier im Regal hätte, dann wäre das natürlich nochmal cool. Und man könnte das ja auch noch ganz anders hier pushen, über eben den Bezug zu den Stammkunden, zu der Laufkundschaft. Und so kam dann irgendwann ein Rad zum anderen. Wir hatten die Möglichkeit, zu dritt dann eben die Brauerei zu gründen, weil dort eine Immobilie frei war, weil gleichzeitig die Circle 8 Brauerei in Alsterdorf ausziehen musste. Eine Brauanlage praktisch plus eine Immobilie, die zusammengepasst haben wie Faust aufs Auge, weil es war eine alte Schlachterei. Wir haben innerhalb von 3 Monaten eine GmbH gegründet, eine Brauereigenehmigung bekommen. Ich würde sagen, das gibt es nirgendwo in ganz Deutschland, vielleicht sogar auf der Welt, dass man innerhalb von 3 Monaten von der Idee auf dem Papier bis zum ersten Brautag alles so schnell über die Bühne bringt.
Ja. Und habt ihr ja damals, das wollte ich vorhin noch sagen, Hamburg ist ja an sich gut mit Bier ausgestattet. Wir haben hier mit Beyond Bier natürlich, wo der Brausturm Bierverlag natürlich dahinter steckt. Ein gutes Sortiment, aber das merkt man dann halt ja auch hier in Hamburg, die meisten Biere sind dann eben aus deren Sortiment. Ne? Und deswegen war das eben auch eine schöne Abwechslung, als du dann hier die Biothek aufgemacht hast oder das Braustädtchen aufgemacht hast mit der Biothek im Rücken, dass wir auf einmal hier ein sehr viel breiteres Sortiment an fränkischen Bieren und sowas hatte. Ne? Also das war natürlich sehr, sehr spannend. Und das hast du dann auch wieder aufgegriffen, als es dann eben drum ging, ja, was machen wir jetzt bei Bilbo? Machen wir jetzt New England IPA? Machen wir Barrel-Aged Stouts? Und dann habt ihr gesagt so, nee, wir machen gut trinkbare fränkische Biere.
Ja, genau. Also das war so ein bisschen auch den Erfahrungen geschuldet hier aus dem Laden. Was geht gut? Wo kann man auch nicht nur eine Flasche verkaufen, sondern vielleicht auch einen Dreier- oder Sechserträger? Das ist natürlich so der Klassiker hier im Einzelhandel, im Spezialitätenhandel. Da geht hier natürlich kaum einer mit einer Kiste raus. Das ist klar. Das habe ich mir abgeschminkt. Das wusste man. Es geht ja eher darum, ein Geburtstagsgeschenk eben oder seine Lieblingsbiere nach Hause zu holen in kleinen Mengen. Und das hat auch gut geklappt. Und da waren die fränkischen Biere eigentlich immer Topseller. Von der Menge her natürlich ist jetzt der absolute Wert im Vergleich zu einem gehypten Double New England IPA natürlich gering, aber dann eben, wenn man drei oder vier kauft, ist das natürlich schon wieder was anderes.
Ja.
Und die Margen sind egal, die sind eigentlich dann immer gleich gewesen. Und über die Bibliothek haben wir gute Einkaufspreise gehabt und viel Erfahrung sammeln können. Wir wussten also, welche Bierstile laufen am besten, welche sind authentisch und so ein bisschen haben wir uns danach gerichtet. Plus, wir hatten ja dann mit Bernd aka Hopload, der also als Lagerbernd in Hamburg schon sehr bekannte, gute Lagerbiere gebraut hat, da haben wir uns ein bisschen zusammengetan und haben gesagt, komm Bernd, verwirklich doch deine Rezepte bei uns in unserem Namen, aber mit deinem Rezept und so kam eins zum anderen. Ja.
Und da gibt es ja jetzt auch nochmal gerade aktuell, glaube ich, einen kleinen Wechsel, was die Anlage angeht, denn Circle 8, die hatten so einen kleinen Ausstiegsoption einfach, dass sie sagen, komm, pass auf, mit einer gewissen Frist sagen wir Bescheid und dann brauchen wir unsere Anlage oder möchten die Anlage irgendwie anders nutzen. Und da ist euch jetzt dann das ein Leid, ist das anderen Freude dem Fall zunutze geworden, dass der Braumarkt hier, wo zum Beispiel die Tia ja auch arbeitet oder der Brian, kennt ihr beide, schon mal hier gehört, dass die eben auch eine Brauanlage haben, die dementsprechend dann frei wurde. Die wird jetzt gerade quasi mehr oder weniger installiert, ne?
Ja, absolut. Der erste Umzugstag war für so ein paar Kleinigkeiten schon. Jetzt übermorgen kommen die Tanks rüber von Bahrenfeld nach Billwerder, so BB. Und dann am 12. Juli soll dann das eigentlich Sudhaus transportiert werden. Und dann, klar, brauchen wir noch ein bisschen. Also wir haben jetzt natürlich Leerlauf, klar. Das war auch eine Achterbahn der Gefühle. Also die Kündigung, die alles auf dem Papier, alles gut. Circle 8 hatte die Möglichkeit eben, genauso wie wir auch, mit einem halbes Jahr Vorlauf zu kündigen, dieses Joint Venture. Und es kam halt zum ungünstigsten Zeitpunkt. Also wir haben gerade auf so eine Erfolgswelle geritten. Wir haben unsere Flaschenabfüllung an den Start gebracht. Wir konnten also alles selbst produzieren, abfüllen und auch vor Ort verkaufen.
Ja.
Es stellte sich raus, dass immer mehr diesen Samstagsbrauereiverkauf lieben. Dort in der Ecke 11 bis 13 Uhr immer samstags kann man zu uns kommen und kann also direkt kaufen, kriegt auch einen kleinen Preisvorteil im Vergleich jetzt zum Beispiel hier. Und dann kam diese Kündigung. Das heißt, wir wussten, in einem halben Jahr stehen wir eigentlich komplett ohne Brauanlage da. Ne? Und boah, das war schon so eigentlich der Killer.
Ja.
Also hätte auch der Todesstoß sein können.
Ja.
War auch so im Januar, haben wir gesagt, boah, ey, nee. Wenn wir jetzt nicht jemanden finden, der an uns glaubt, in uns investieren will und natürlich eine Brauanlage finden, die zu uns passt, dann war es das.
Also eine Brauanlage an sich zu finden,
ja,
da kann man eine kaufen, aber ist halt eine Preissache auch. Ne?
Genau, also wir haben natürlich auch ein paar neue angefragt, ja. Da gibt es natürlich von bis.
Kasper Schulz soll ganz gut sein.
Ja, so, super, der Mercedes. Ja, wir haben also, ich kann es ja sagen, wir haben aus Slowenien, aus Tschechien, aus Österreich, aus Deutschland Angebote gehabt und aus China. Und das schwankt von 60.000 bis halbe Million.
Boah, okay.
Wir reden wirklich von der gleichen Ausstoßmenge.
Ja.
Und gut, Tankkapazitäten waren ein bisschen unterschiedlich. Aber so kannst du natürlich, stehst du da wie als Laie und weißt auch gar nicht so richtig, muss es jetzt irgendwie eher am unteren Ende sein oder am oberen Ende, was passt zu uns? Wie gut ist die Qualität? Wir haben dann versucht, so viel wie möglich rauszufinden bei Brauereien, die eben die Systeme schon nutzen.
Ja.
Aber alles über 100.000 wäre absolut über unserem Budget gewesen,
ja.
Sodass wir eigentlich so richtig schon frustriert waren und eigentlich bei China-Ware gelandet waren.
Ja.
Und am Ende kam dann eben die glückliche Fügung, sodass wir innerhalb von Hamburgs eine Anlage jetzt bekommen, die wirklich sehr hochwertig ist, die auch von der Kapazität sogar.
Und wie viele Sude drauf liefen? 20, 30?
Ich würde jetzt sagen, keine 30.
Ja.
Keine 30.
Also quasi neu.
Ja. Also ist wirklich so. Und wir haben jetzt auch den ersten Sud dort noch gefahren als Abnahme. Das Summer Ale. Das gibt's jetzt halt auch hier als saisonales Bier. Ist auch nicht viel Ware da. Aber einen Sud haben wir gemacht. Das war praktisch dann auch die offizielle Abnahme. Besser geht's natürlich nicht, ne? Ja. Was willst du da auf dem Papier rumeiern und irgendwelche Haken machen?
Ja.
wenn du auf der Anlage einmal brauchst und es funktioniert alles, dann weißt du natürlich, wenn du nicht ganz doof bist und schließt das alles wieder ordentlich an,
dann klappt's auch
dann
wieder.
Wird es auch bei uns klappen.
Ja, ja, ja. Also die Brauerei, hast du schon gesagt, gibt's natürlich weiter. Wir hatten euch auch schon mal bei uns in der Stedebäcker Live Abenteuerreise mit dem Bier dabei. Und bei Untappd gab's auch schon mal Auszeichnungen am Ende des Jahres dann. Also wenn ihr es noch nicht probiert habt, dann probiert es auf jeden Fall mal aus. Wir hatten jetzt ihr hattet zwei. Das Summer Ale war letztes Jahr schon irgendwie direkt in der Woche oder anderthalb ausverkauft. Das gibt's dieses Jahr wieder. Ihr hattet den Quittendeich, ein Special, also halt
Imperial Wit, ja? Genau.
Ach, stimmt, also, genau,
wir
ja.
Haben schon jetzt auch ein bisschen unsere Linie verlassen, dass wir nur untergärig brauen, aber die Stammsorten werden weiterhin untergärig sein. Und natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel unter Zeitdruck steht, dann braut man natürlich lieber schnell ein obergäriges Bier, weil unsere Lagerbiere haben alle mindestens 6 Wochen Lagerzeit und die blockieren natürlich in dem Moment den Tank, beziehungsweise wir können das Release-Datum, ist relativ weit in der Zukunft.
Ja.
Ihr werdet noch von uns hören. Wir haben einfach im Moment das große Glück, dass wir alles direkt verkaufen können, B2C sozusagen. Und
aber euch fällt ja jetzt mit dem Braustädtchen dann auch der größte Abnehmer wahrscheinlich.
Das ist so, definitiv. Weg, ne? Also wir müssen jetzt die Lücke stopfen, können das aber, glaube ich, ganz gut, weil auch unsere Flaschenbiere gefragt sind und wir schon teilweise ablehnen mussten.
Ah.
Und da jetzt auch viel offensiver rangehen können, viele Angefragte nochmal kontaktieren können und sagen, so, jetzt ist es soweit, jetzt können wir euch eine bestimmte Menge garantieren und so. Und vielleicht dann auch irgendwann jetzt auf den Einzelhandel zugehen, also klassische regional inhabergeführte Märkte, Edeka, Rewe,
ja.
Typischerweise ja, die auch sehr viel über lokale Produkte ja Werbung machen.
Ja.
Und wir haben mal geguckt, allein im Umkreis von Bilwerda, so im 2 Kilometer Umkreis, hast du alleine 25 Märkte. Ne?
Ja, ja, ja.
Also wenn da auch nur ein Drittel oder so vielleicht anspringt, dann sind wir sowieso schon, haben wir schon Lieferengpässe. Ja. Ne?
Wie war das hier im Laden vom Umsatz her gesehen, die Aufteilung zwischen Fassbier und Flaschenbier? Du hast ja 6 Biere, ich habe gerade gesagt, bei der Abschiedsparty gab es dann sogar 8 Biere vom Hahn, aber für einen Bottleshop 6 Biere vom Hahn, vorhin schon mal angesprochen, ne, Beyond Beer. Die haben, glaube ich, auch irgendwann mal mit 2 oder mit 3 gestartet und haben dann auch irgendwann gemerkt, so, ey, das ist richtig cool. Ich glaube, die sind mittlerweile auch standardmäßig bei 6, was sie dann auch für Events ausbauen.
Ganz klar, das hat uns gerettet.
Ja.
Also wir haben das ja am Anfang gar nicht gemacht, wohl wissend, dass wir als Einzelhandel das ja auch nicht dürfen. Haben dann irgendwann angefangen, natürlich diese Open Bottle Abende zu starten, als so Instrument, wie man eben den Leuten die Biere präsentieren kann, ohne dass man eben gleich in die Schanklizenz-Thematik kommt. Haben dann irgendwann das auch mit offenen Hähnen gemacht als Open Bottle und so hat sich das eigentlich verselbstständigt. Haben dann irgendwann gemerkt, okay, natürlich ist das hier eine andere Marge und das hat uns gerettet.
Okay.
Also das war auch in der Zeit, wo die Events und die Vorstellung davon, dass eben die Dienstleistung über die Events halt uns eben im Prinzip das Gehalt einfährt, wo das immer weniger wahr wurde, wo immer weniger klar war, es wird funktioniert. Der Traum aber natürlich nicht ausgeträumt sein sollte. Da haben wir dann umgeschwenkt, immer mehr auf diesen Charakter eines Events mit eben Probiermöglichkeiten wie Fassbier. Das sind enorme Mengen.
Ja.
Enorme Mengen geworden. Ja. Also, was habe ich denn ausgerechnet? Also, es waren im letzten Jahr 5000 Gläser.
Oh, ja.
Und die sind ja 0,3 und 0,4, sagen wir mal 0,3 jetzt, um das mal zu berechnen.
Ja.
Also geteilt durch 3 wäre also die Literanzahl.
Ja.
Boah.
Da kommt schon ein bisschen
was zusammen.
Ne?
Und ich würde sagen, Nummer 1 jetzt in letzter Zeit natürlich Bilbo.
Ja.
Nummer 2 fürs Wircheck.
Ja.
Nummer 3 Sudden Death. Und dann so die fränkischen Biere und dann immer mal ein Special.
Ja. Wir haben natürlich auch noch, wir haben schon
Entschuldigung, Two Chefs.
Two Chefs, ja.
Two Chefs.
Deine Metal-Freunde schon erwähnt, wer natürlich auch hier stets unterstützt hat und wer auch dafür bekannt ist, dass er und sie sehr durstig sind, gibt es auch eine eigene Stödbecker On-Air-Podcast-Folge auch zu, der Hamburger Craft Beer Stammtisch. Ne? Ich glaube, die hatten ja immer einen festen Donnerstag, wo sie auf jeden Fall gekommen sind, immer der erste Donnerstag im Monat oder sowas. Und ich glaube, dann der dritte Donnerstag im Monat war immer noch so ein bisschen optional. Und mindestens unser Freund Matze ist auch noch die anderen 2 Donnerstage mindestens gekommen. Einfach, damit er sich nicht umgewöhnen muss.
Auch ein schöner Baustein. Also auch wieder, ich kann es nur wiederholen, hätte ich es geschafft, wöchentlich von Montag bis Donnerstag genau so etwas zu etablieren mit einem festen Umsatz X, der relativ gleichbleibend und zuverlässig kommt, hätten wir, glaube ich, nicht schließen müssen.
Was war mit den Hobbybrauern?
Boah. Schwieriges
Thema. Ist keine spendable Fraktion, habe ich manchmal das Gefühl.
Will ich mir jetzt nicht aus dem Fenster hängen. Die haben natürlich immer Ware zu Hause. Stimmt. Und müssen jetzt nicht unbedingt noch ihr Geld vielleicht dann auch für Fremdware ausgeben. Wir haben sie immer mal eingeladen. Sie waren auch immer dann gut dabei.
Zu den Events zum Beispiel, auch wenn wir hier die Deutsche Meisterschaft der Hobbybrauer, ja, wenn wir da Bier vorgestellt haben, da waren sie immer alle da. Ne?
Absolut, also das hat ja auch immer jeden interessiert. Ja. Und das haben wir natürlich auch trotzdem als Dienstleistung ja gemacht mit dem Meet the Expert-Format. Mhm. Also da haben sie dann natürlich auch entsprechend bezahlt. Aber ansonsten ist es, glaube ich, ein schwieriges Thema und jetzt nicht unbedingt ein Klientel. Das wissen die auch selber. Ich bin ja auch Hobbybrauer. Mhm. Würde ich das jetzt so exzessiv betreiben wie manch einer, dann hätte ich auch den Kühlschrank zu Hause voll.
Ja. Dann macht es natürlich relativ wenig Sinn, für 50 Euro woanders zu gehen.
Ganz genau. Aber sie haben natürlich immer ideell unterstützt, gegenseitig. Also ich habe ja auch ein bisschen Equipment. Wenn jetzt Not am Mann war, eine Zapfanlage gebraucht wurde, konnte man mich immer ansprechen. Mit dem Auto, mit dem Lieferwagen konnte ich natürlich auch unterstützen. Also ich glaube, das war immer geben und nehmen. Mit Lukas Beckmann, also Braumischung.de, hatten wir ja eine Kooperation.
Genau, ja.
Das hat immer wieder tolle Leute hier in den Laden gespielt. Aber auch da war natürlich die Kalkulation so, der kommt her, holt sein Malz ab, holt seinen Hopfen ab und dann kauft er natürlich noch ein Bier. War vielleicht bei 50% der Fall. Die anderen 50% sind hierher gekommen.
Haben es abgeholt.
Ich hatte selber also vielleicht einen kurzen Schnack und ein nettes Gespräch, aber Umsatz null.
Wann kam der Punkt, wo du gesagt hast, das funktioniert so nicht?
Genau nach Plan. 3 Jahre habe ich mir ja gegeben, wo ich gesagt habe, okay, spätestens ab dann muss es ein regelmäßiges Gehalt geben, womit ich dann halt auch gewisse Rentenbeiträge, natürlich Krankenversicherung sowieso, aber auch fürs Alter noch was ansparen kann. Also wirklich kein üppiges Gehalt, einfach nur so, dass man familientechnisch gut über die Runden kommt, alle seine Verpflichtungen abbezahlen kann und natürlich irgendwie ein bisschen was fürs Alter auf die Seite legen kann. Das war nicht der Fall nach 3 Jahren. Dann habe ich eben die Notbremse in dem Sinne gezogen, weil ich wollte es nicht sofort auf Eis legen oder ad acta legen. Bin wieder Teilzeit zurück in meinen Job als Chemiker. Habe auch eine coole Stelle gefunden im Vertrieb, wo man das machen konnte. Also diese zwei Welten, den Laden weiterführen.
Was hast du vertrieben?
Dienstleistung, Labordienstleistung. Also Lebensmittelanalytik.
Ah, okay, ja.
Klassisch, Obst und Gemüse, aber auch Fleisch, Fisch, alles, was an Frischwaren da ist. Aber auch ganz viel so Themen, wo Nüsse oder Trockenfrüchte gehandelt werden. Das heißt also, es gibt bestimmte Einfuhrthemen in den europäischen Markt. Das heißt, es muss vorher, bevor es in den europäischen Markt kommt, analysiert werden, getestet werden auf Schadstoffe, Kontaminanten und so weiter. Mhm. Das habe ich verkauft für einen Labordienstleister in Harburg und durfte eben in Absprache mit dem meinen Laden weiterführen.
Alles klar.
Habe also die Öffnungszeiten verkürzt und das war auch alles richtig. Also wir haben dann das so verdichtet, dass wir die Zeiten ausschöpfen, in der wir am meisten Kundschaft erwartet haben und auch hatten. Und somit habe ich praktisch die Öffnungszeiten auf knapp 25 Stunden die Woche reduziert, habe 20 Stunden gearbeitet in diesem Teilzeitjob. Und wir haben den gleichen Umsatz gehabt wie vorher. Das heißt, das hat gepasst.
Ja.
Ich konnte also weiterhin mit den Einnahmen meine Kosten decken. Der Laden hat sich getragen, aber ich hatte weiterhin natürlich kein Gehalt. Aber das habe ich mir ja dann über den Teilzeitjob erarbeitet. Aber ich sagte, das ist halt ein Knochenjob, ne?
Ja.
Also du arbeitest.
Ich bin ja auch das eine oder andere Mal hier gewesen, auch irgendwie Ware abholen bringe. Und so ein Laden, da gehört ja auch ein bisschen was mehr zu, als nur hier stehen und Bier verkaufen. Das Bier fliegt ja nicht von alleine hier hin.
Sieht keiner.
Das Leergut, wer schon mal bei dir war, ist natürlich super schön, dass das unten ein super schön großer Keller ist mit 80.000 Toiletten und so weiter. Aber allein die ganze Ware, Leergut, die ist eine relativ schmale Treppe, es gibt hier keinen Aufzug und sowas, ne? Also hast du mal überschlagen, wie viel Kästen voll und leer du allein diese Treppe hier zwischendurch hast, ja noch eine neue Hüfte gekriegt?
Ja. Das kann ich dir genau sagen. Alle 2 Monate 80 Kisten Leergut. Und dann musst du überlegen, wir verkaufen aber ja vieles.
Ja.
Also es sind ja nur die Flaschen, die hier zurückkommen. Also zurückkommt fast gar nichts.
Ich wollte gerade sagen, der kleinste Teil.
Also das, was hier getrunken wird vor Ort. Und das die gleiche Menge mindestens wird ja verkauft, also außer Haus.
Ja.
Das heißt Vollgut, ungefähr 160 Kisten alle 2 Monate.
Ja.
Und das Leergut, und das war dann auch die Optimierung. Am Anfang hatte ich das Vollgut ja auch noch im Keller.
Mhm.
Das heißt, ich habe hier anliefern lassen.
Ja,
wenn die Biothek also geliefert hat, eine Palette Bier, dann ist hier Daxa vorgefahren und hat die hier einfach vor die Haustür gestellt.
Ja.
So, das heißt, er hat mich dann angerufen und bin ich schnell hergefahren, habe das Ding hier reingebuckelt.
Ja.
Natürlich geht das nicht palettenweise, ganz sondern genau. Jede Kiste einzeln hier reingebuckelt. Mann, und da habe ich irgendwann gesagt, nee, das geht nicht. Das heißt, und auch das Thema Frische, ne? Hier reingebuckelt heißt ja, hier drin wird nur ein gewisser Teil gekühlt.
Ah, ja.
Das heißt, wir haben nur vielleicht 30% im Kühlschrank, der Rest steht im Regal. War nicht mein Anspruch. Und so kam dann überhaupt diese Garage in Bergedorf, die du ja auch kennst, ins Spiel, weil da hatte ich dann meinen Kühlanhänger.
Alles klar.
Den habe ich da reingefahren. Das war sozusagen mein Kühlhaus. Und immer dann, ab dann habe ich immer die Bibliothek dort anliefern lassen.
Alles klar.
Die Palette komplett, wie sie war, da reingeschoben.
Ja.
Die war also gekühlt.
Ah.
Und habe das voll gut, das heißt seit 2,5 oder 3 Jahren nur noch immer kistenweise hergefahren, sodass es gleich hier oben bleibt, in den Kühlschrank wandert oder ins Regal.
Ja.
Das heißt, in den Keller musste nur noch Leergut.
Ja.
Aber einmal runter, einmal rauf.
Ja.
Und das alle 2 Monate etwa 80 Kisten.
Ja, aber von einem anderen Laden gehört, irgendwo in Hannover oder sowas. Da hat man sich zumindest den Weg mit des Leerguts wieder hoch die Treppe.
Oh, ich sag dir, ich habe Sachen erlebt. Ey. Aber das war natürlich auch toll mit der Bibliothek. Ne? Das haben die schon pfiffig gemacht. Das war im Preis mit drin sozusagen. In den ganzen Gebühren, die ich bezahlt habe, war eben eine Abholung von 2 Paletten in unregelmäßigen Abständen, war halt kostenlos mit drin.
Alles klar.
Also die wollten also nur nicht kistenweise
ganz
das zurückhaben,
genau,
logischerweise.
Ja. Ja.
Wir haben es also gesammelt, wir haben das auch sortiert, das gehört natürlich auch dazu, dass man fairerweise das dann rein flaschenmäßig rein sortiert. Und dann habe ich alle 2 Monate 2 Paletten geparkt, das hat mich irgendwie 1 Stunde gekostet.
Deswegen, das wäre jetzt dann die Frage gewesen, wie viele Stunden in der Woche waren es quasi außerhalb von, ich verkaufe hier ein Bier oder mache hier ein Tasting, die für Buchhaltung, Bierbestellung, Rückführung, Leergut sortieren, wie viele Stunden?
Also ich, in der Zeit, wo wir 6 Tage offen hatten und sehr viel Leerlauf haben,
konnte man das so
nebenbei
machen. Ne?
Ja. Da habe ich auch noch Bierpakete gepackt. Auch das haben ja viele dann irgendwie geraten, Schlaumeier, wie sie alle sind. Mensch, mach doch online und so. Ich glaube, die haben noch nie eine Lagerwirtschaft gesehen, wie das die Profis machen.
Mhm.
Ich habe hier amateurhaft dann meine Päckchen gepackt, so ein Paket zu packen, hat ewig gedauert.
Ja.
Dann warst du auf DHL angewiesen, dann kamen die nicht oder waren schon weg. Dann ist das Paket einen Tag später rausgegangen, dann gab es gleich Kritik, wo ist denn mein Bierpaket, ne? Sollte doch schon heute da sein.
Ja.
Das habe ich immer den Profis überlassen, das machen die bei Brausturm, beim Craft Beer Shop und so viel, viel besser.
Ja.
Und wenn man einmal da war, dann weiß man, was es bedeutet, zu picken und Pakete zu packen. Da ist ein Fließband, das Paket wird am Ende abgeworfen auf eine Abholstation. Da bildet sich dann sozusagen automatisch ein Stapel. Dann kommt irgendwann DHL und holt das alles ab und fertig. Ne? Das war hier nicht möglich.
Wer mal hören möchte, wie das bei Störtebeker funktioniert, auch da nochmal der Querverweis. Störtebeker On Air habe ich vor kurzem eine Folge gemacht mit dem Rino. Rino ist unser Online-Shop quasi mit seinen Kollegen und da habe ich tatsächlich, ich habe gesagt, pass auf Rino, jetzt gehen wir hier mal zum Drucker und dann kam eine Bestellung raus, weiß gar nicht mehr, wie er hieß, irgendwo aus dem Osten, da muss ich auch nochmal bei Rino nachfragen, der hat sich gar nicht zurückgemeldet, aber der hatte auch nichts, wo er sich zurückmelden kann. Der war noch eine Flasche unterschrieben und rein, der hatte nämlich auch von irgendwie 20 Sorten jeweils eine Flasche und da sind wir auch durchs Lager und haben das gepackt. Also wenn ihr mal wissen wollt, wie das bei Störtebeker funktioniert, Störtebeker On Air und dann die Folge, ich glaube Lager 3 oder Online-Shop oder sowas heißt sie, Online-Shop glaube ich, eine der aktuellsten.
Also stundenweise, da würde ich sagen, hatte ich eine 50-Stunden-Woche inklusive der Öffnungszeiten. Da hat man das schon irgendwie abbilden können. Schwierig waren immer so größere Veranstaltungen, wenn man denn umräumen musste. Am Anfang habe ich ja noch wirklich das so gehandhabt hier, dass man, wenn man reinkam, gar keine Sitzmöglichkeiten hatte.
Ja.
Ne? Also es war wirklich ein Bottleshop. Wir wollten kein Risiko eingehen, dass uns jemand vielleicht auch in dem Moment, wo wir noch nicht so weit waren, hier lizenztechnisch an Karren fährt. Und da hatten wir immer in der Ecke, vielleicht erinnerst du dich noch, so Stapel mit Stühlen auf so Rollwagen und dann so 3 Klapptische.
Ja.
Und immer, wenn irgendwie ein Tasting war oder irgendwas, alles wieder aufgebaut, alles wieder abgebaut, ein Gebuckel, sag ich dir. Also das waren so die Horrortage, wo ich abends nach Hause gegangen bin. Ich war dann so gegen 11 Uhr morgens hier.
Mhm.
Und wenn das Tasting dann noch lange ging, war ich dann um 11 Uhr hier raus und dann warst du fix und fertig. Und hast es verflucht.
Auch eine der wenigen Sachen, die ich aus der Elfi-Zeit nicht vermisse, wenn wir auch dann da für Gruppen die Tische umstellen mussten oder dann war unten eine Veranstaltung, mussten die Tische vom 6. ins 5. OG, zwar mit dem Aufzug, aber trotzdem Stühle, Schlepperei und sowas. Also das ist, und wir hatten ja, also unsere Stühle haben nochmal das Doppelte gewogen von denen hier. Du kennst die ja, alter Falter. Also teilweise bis morgens um 3 dann da die Stühle und Tische zurückgeräumt. Also das macht wirklich nicht Spaß.
Ja, das sieht halt keiner.
Ja,
und genauso, was ich sage, diese Lagerwirtschaft im Hintergrund mit Kühlung und so. auch kostentechnisch. Mhm. Ne? Sieht keiner. Mhm. Am Ende wollen sie hier ein gutes, frisches Bier trinken. Kriegen sie hier bei uns, kriegen gute Beratung. Wir stellen fast alles in den Kühlschrank, wo wir wissen, es ist empfindlich. Das sind alles so Dinge, und da wird diskutiert über den Preis. Ne?
Ja.
Also, und wir haben ja wirklich ein Portfolio von 1,90. Wir immer, bis heute haben wir immer ein Bier, mindestens ein Bier im Kühlschrank, was 1,90 kostet.
Gekühlt.
Gekühlt.
Ja.
Sorry, aber geh mal unten zum Kiosk oder hier Reeperbahn oder so. Kriegst nur Schrottindustrie, also kriegst nur Industriebiere. Ja. Ich will gar nicht sagen Schrott, es ist einfach Standardware, 0815 Pilz. Und zahlst 2 Euro, 2,50.
Ja. Und es ist halt keine kleine regionale Brauerei.
Keine Beratung. Hamburg, kannst unterstützen, da, ne? Was willst du auch beraten werden? Also gehst halt rein und trinkst und kaufst einen Pilz. Fertig. Da wird dir auch keiner hinterm Tresen sagen, ja, da ist jetzt aber Hallertauer Tradition dran. Nein, im schlimmsten Fall ist eh alles Extrakt. Also hier hast du die Möglichkeit von 1,90 über, also 2,50 sind so die Klassiker aus Franken immer gewesen. Und dann fängt so ein Einsteiger-IPA, gibt es in der Dose 0,33 so für 3,50 auch schon. Ne? Also, und dann natürlich klar, so im Mittel jetzt Spezialitäten oder gehypte Sachen, New England IPA 0,44, dann bist du schon so bei 7 Euro.
Ja,
ne?
Ja. Jetzt haben wir gerade schon gesagt, du bist dann hast das Ganze dann hier quasi als Nebenerwerb gemacht, bist wieder 20 Stunden arbeiten gegangen. Ganz wichtiger Punkt an dem Part, du hast vorhin schon so kurz angesprochen, der Nico, der quasi aus Besucher zum Team wurde, dein Team. Also spätestens an der Stelle,
gewachsen.
Ohne das wärst du aufgeschmissen gewesen, und du hattest ja da auch ein sehr breites Sortiment, letztendlich dann ja auch mit Reinhold, nachdem wir die Elfi geschlossen haben, der dann noch mit eingestiegen ist und wirklich bunt dabei mit Tia, ne, Craft Brewing Assistant, die dann...
Julian darf man nicht vergessen,
genau, ja.
Einer der ersten Stunde, der kam damals von Ratsherrn total frustriert. Hat gesagt, passt alles nicht mehr so. Madeleine kam von Beyond, war da nicht zufrieden. Alle sind hier eingetreten und geblieben. Mhm. Und es gab immer, glaube ich, ein gutes Miteinander. Und ich konnte mich zu 100% darauf verlassen, dass, wenn jemand ausgefallen ist, die sich das selber organisiert haben.
Ja.
Ich habe auch immer gesagt, Leute, bevor ihr jetzt irgendwie mich anschreibt und ich wieder alle anderen anschreibe oder rumtelefoniere, versucht es doch erstmal selber. Und ich glaube, es gab jetzt im letzten halben Jahr eigentlich fast gar keine Situation mehr, wo ich eingreifen musste. Ne?
Ja.
Reinhold mega flexibel. Janosch ist dazugekommen als kompletter Quereinsteiger. Der hat in der Brauerei angefangen, beim Flaschenabfüllen.
Mhm.
So, und dann irgendwann gesagt, Mensch, lass mich doch auch mal vorne im Verkauf mitmachen.
Ja.
Da habe ich gesagt, kein Problem. Da hat er in der Brauerei verkauft. Da habe ich gemerkt, er macht das super. Dann hatten wir hier Vakanz, Julian ist ausgefallen, war halt krankheitsbedingt so, und ja, dann ist Janosch noch mit eingesprungen.
Ne? Ja.
Also am Ende jetzt 5 Aushilfen und mit Matt sozusagen, also Madeleine, eine Dienstleistung, die wir uns eingekauft haben.
Ja.
Also die hat jetzt keinen Vertrag gehabt hier im Angestelltenfeld, sondern die ist als Dienstleistung, hat die auch Tastings gemacht. Das zum Beispiel hat auch nie funktioniert. Ich hatte immer wieder versucht, der Hamburger Bierszene, die so ein bisschen über den Tellerrand hinaus, es gab ja doch den einen oder anderen, der sein Sommelier gemacht hat, immer angeboten, 20% Rabatt auf die Ware und hier einen guten Preis, um hier ein Tasting zu machen. Weil der Laden stand ja doch viele Abende leer.
Auf jeden Fall, ja.
Dienstag, Donnerstag, Samstag zum Beispiel wären alles Abende gewesen, wo wir hätten als Plattform dienen können.
Ja.
Kein Interesse. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß auch nicht, warum, wenn man ein Biersommelier macht, und du weißt ja, was das kostet, warum man dann sowas nicht macht.
Ja.
Warum man das nicht als Training nutzt
und
diese Plattform vielleicht auch so ein bisschen als Chance nutzt. Ne?
Das heißt, wo war jetzt, du hast gesagt, nach 3 Jahren hast du gesehen, das war auch das, was deine Frau war ja auch letzte Woche hier bei der Abschiedsfeier. Und da sagte sie auch, wir hatten gesagt, nach 3 Jahren gucken wir uns das mal an. Das heißt, nach 3 Jahren gab es den Schritt, pass auf, ich gehe wieder in meinen eigentlichen Job zurück. Und betreibt das Braustädtchen mit den Aushilfen, die dich dann eben auch noch ein bisschen stärker unterstützt haben. Was ist ab da dann nochmal passiert, dass du gesagt hast, das geht so dauerhaft nicht?
Eigentlich ist da schon die Entscheidung getroffen, dass es muss beendet werden, aber ich habe ja einen Mietvertrag.
Alles klar.
Das heißt, es war eigentlich so ein bisschen die Hilflosigkeit, weil wir hatten dann versucht, einen Untermieter zu finden.
Mhm.
Das kam noch parallel. Also wir haben immer gesagt, Überlebensstrategie, wir wollen dieses tolle Kleinod hier nicht aufgeben. Und vielleicht findet man ja einen Mittelweg. Und der Mittelweg sollte sein Teilzeitjob, wieder im chemischen Bereich, im Laborbereich, Laden mit verkürzten Öffnungszeiten, und ein Baustein wäre noch gewesen, ein Untermieter, der diese Zeiten, den Leerlauf tagsüber abfängt. Ne, und guck dir das an, es wäre ideal aus meiner Sicht für einen Kaffee.
Du hast Licht, du hast Strom, genau. Du hast WLAN. Also
und dann haben wir Anzeigen geschaltet und haben viele interessante Gespräche gehabt und es keiner hat den Mumm gehabt, am Ende den letzten Schritt zu gehen.
Ah, okay.
Also es waren so viele, die gesagt haben, kann mir das und das vorstellen? Und dann habe ich gesagt, okay, wann wollen wir starten? Ja, muss ich mal gucken. Und was ganz oft der Fall war, das waren meistens auch inhabergeführte kleine Cafés, Restaurants, die dann einen Ableger machen wollten. Warum haben sie am Ende den Schwanz eingezogen? Weil sie kein Personal gefunden haben.
Oh, okay.
Das heißt, die haben ganz klar gesagt, ich bin jetzt schon alleine in meinem Hauptladen.
Ja, ja, ja.
Wenn ich das hier mache, dann will ich am Anfang hier präsent sein, um den Leuten zu zeigen, hier, das ist meine Küche, mein Gericht, das koche ich selber. Und die hätten dann ja aber jemanden haben müssen, der in ihre Hauptfiliale dann übernehmen. Und die haben oft keinen gefunden.
Ja.
Also es war wie verhext, es sollte nicht sein und am Ende ist man dann ja auch irgendwann mürbe. Dann habe ich versucht, Galerien, Office-Themen, also ich habe versucht, Leute zu finden, die hier tagsüber arbeiten,
ja,
die sich hier, so wie wir jetzt hier sitzen, dieses wunderbare Ambiente nehmen, ihren Laptop auspacken, ja, ne, so eine Art Shared Office. Ne?
Ja.
Ist zu kompliziert, du musst ja irgendwie ein Bezahlmodell finden.
Ah, alles klar.
Ja, und dann war eigentlich klar, wenn ich einen Vollzeitjob finde, der so viel Umsatz, also so viel Einnahmen bringt, dass ich hier ruhigen Herzens kündigen kann, dann ist das Thema Braustädtchen besiegelt.
Und dann kam es ja quasi wieder auf den Job, den du vorher gemacht hast. Ne? Ja,
das ist natürlich, das habe ich mir jetzt nicht ausmalen können. Ich wusste, dass ich mit meiner Qualifikation und mit der Rolle, die ich vorher innehabe, sollte ich irgendwie in diese Richtung wieder kommen und mich da wieder etablieren dürfen, dann könnte das funktionieren. Dann könnte man hier auch mit dem Risiko den Laden schließen, dass man noch keinen Nachmieter hat und am Ende auf der Miete sitzen bleibt. Weil das war ja das Risiko.
Ja.
Ich hätte es natürlich auch andersrum machen können. Erstmal wochenlang, monatelang suchen nach einem Nachmieter und dann mich auf den Markt schmeißen.
Ja.
Und es kam, wie es eben kommen sollte. Ich habe ein Angebot bekommen und darf wieder zurück in meine alte Rolle und
das heißt, ich erzähle es immer so, ich sage, du leitest 16, 17 Labore in Deutschland. Kann man das so erzählen?
Ja, also es ist ein Konglomerat aus Produktionsstandorten und in der Laborwelt heißt Produktion eben Labor. Das heißt, wir produzieren ein Ergebnis, ein Analysenergebnis, was dann in Form eines Gutachtens oder eines Analysenberichtes an den Kunden verkauft wird. Das ist sozusagen die Leistung und das macht man zum Beispiel in der Mikrobiologie meistens dicht dran, weil eben die Analysen sehr schnell zeitnah entstehen müssen. Du kannst jetzt also nicht unbedingt die Probe erstmal durch die ganze Republik schicken.
Ja.
Bei anderen chemischen Parametern ist das nicht so kritisch. Das kannst du konservieren. Die Probe kann auch mal ein bisschen stehen, wird aufbereitet. Also da könnte man auch ein Zentrallabor haben, wo eben die Proben alle zusammengefahren werden. Und es ist eine Mischung. Also, ne? Wir haben also kleine Standorte, sehr nah dran an den Kunden, an den Themen. In diesem Fall ist es aber nicht mehr Lebensmittel, sondern Umwelt. Und wir haben eben große Zentrallabore, die auf Hochdurchsatz, auf Produktionsmasse dann auch ausgerichtet sind, wo man also jeden Tag Tausende von Proben durchjagt.
Ja. Okay, das geht ja zum 1.7.
1.7. in los? Wenigen Tagen, nächsten Dienstag geht's los. Hauptquartier, mein Bürostandort ist auch in Hamburg, Heidenkampsweg, also easy, für mich jetzt vom Arbeitsweg her sogar spannender, günstiger, kürzer. Genau, und das Ding steht jetzt tatsächlich, mit Stand heute steht das jetzt ab morgen leer.
Ja.
Gibt nochmal eine schöne Feier von Nico hier privat, der feiert morgen seinen Geburtstag hier. Könnt ihr alle gerne mal an der Scheibe winken und gratulieren, da freut er sich bestimmt.
Reinhold ist auch hier, also wenn ihr ganz lieb winkt.
Ja, kriegt er vielleicht auch noch ein Bier.
Genau,
Wobei ich sagen muss, das ist super aufgegangen. Aber das habe ich immer, da habe ich ein Händchen für gehabt, lernst du natürlich auch in der Zeit. Wir haben sehr, sehr, sehr wenig MHD-Ware gehabt. MHD-Ware heißt also Ware, die dann doch irgendwie nicht abverkauft wurde.
Und bei der Menge, die ihr ja auch immer hattet, ne? Also
verrückt,
ich habe mal geguckt, vorhin auch, wo du die Google-Bewertung ansprachst, habe ich nochmal geguckt, meine Google-Bewertung, da habe ich geschrieben, über 140 Biersorten. Und ich habe auch nochmal bei den Google-Bewertungen geguckt. Also ich habe dann angeordnet, schlechteste zuerst. Ich glaube, irgendwie zwei Leute, die sich über die Öffnungszeiten beschwert haben. Das war halt damals wahrscheinlich gerade diese Umstellung, ne, von wir haben jeden Tag auf
oder einfach
später auf. Zwei haben irgendwas geschrieben, die haben sich nicht beraten oder gut genug beraten gefühlt und der Rest war alles voll des Lobes. Aber wie war der Moment, nehmen wir uns mal mit, in dem Moment, wo du auf Senden gedrückt hast bei Instagram, dieser Wir machen zu Post?
Da war es schon wieder okay.
Ach so,
okay. Weil wenn du einmal die Entscheidung getroffen hast, dann also die harten Tage waren so Januar, Februar, wo ich dann noch nicht wusste, dass ich wieder in meinen Job komme.
Ja.
Das heißt, so die ersten Gedanken hatte, die ersten Gespräche geführt habe, aber es nicht klar war. Und auf der anderen Seite ja, ich dieses Damoklesschwert über mir hatte, dass ich hier diese Miete weiterzahlen muss. Mhm. Also das Gehalt war ja nicht klar, was ich jetzt bekomme. Überhaupt, ob ich einen Job habe, ob ich wieder zurückgehen kann, ob das halt auch eine Managementposition ist oder ob ich weiter im Vertrieb bin, dann hätte das nicht funktioniert.
Ja.
Dann wäre das nicht aufgegangen. Und so die Entspannung kam dann eben mit der Unterschrift des Jobs, mit diesem fixen Datum 1.7. Und dann hier den Zettel anzuhängen, war ehrlich gesagt dann auch eine Befreiung.
Ja. Ja,
genau. Also den Zettel anzuhängen und sagen, wir schließen. Und seitdem, das ist ja wirklich, ich kann das gar nicht beschreiben. Das ist, man freut sich, dass man sich keine Gedanken mehr machen muss, zumindest in den letzten 3 Monaten jetzt, über seinen Umsatz und eben die Kosten, die man auf der anderen Seite hat. Wir konnten jetzt tatsächlich sogar einen kleinen Puffer ansparen für die nächsten 3 Monate. Also sollten wir es jetzt nicht schaffen, in den nächsten 3 Monaten einen Nachmieter zu finden, dann haben wir jetzt zumindest ein bisschen was auf die Seite legen können von den Einnahmen der letzten 3 Monate. Also vielen Dank an alle, die nochmal hier waren. Aber diese Aussagen dann von einigen so nach dem Motto, oh, ist aber so schade und du hast die noch nie gesehen, ne?
Ja.
Das ist natürlich schon hart.
Ja.
Und so schade, dass ihr geht. Und kennen wir uns?
Das heißt aber ja auch, du hast schon richtig gesagt, der Mietvertrag läuft noch ein Jahr bis zum 30.06. Das heißt, im schlimmsten Fall bis 30.06. nächsten Jahres Miete und dann musst du wahrscheinlich das Ding ja, musst du ja wahrscheinlich auch alles rausbauen, ne? Also du hast den Laden ja so übernommen.
Ja, bei Gewerbe ist das immer ein bisschen einfacher.
Okay.
Also das kann man ja immer so ein bisschen auch verhandeln.
Alles klar.
Deswegen bin ich ja auch im Moment so ein bisschen entspannt. Auf der einen Seite auch picky. Das heißt also, ich kriege natürlich dauernd irgendwelche Anfragen.
Ja.
Aber da ist auch so viel Unausgegorenes dabei, wo ich jetzt schon weiß, der Vermieter wird es eh nicht akzeptieren.
Alles klar.
Oder aber sie kriegen ein Problem mit einer Genehmigung. Mhm. Ne? Also das brauchen sie gar nicht erst versuchen. Ich weiß ja, was man hier machen kann, was man nicht machen kann.
Ja.
Ich kenne die Räume, ich kenne die Bedingungen. Ich weiß, was der Vermieter, wo er entspannt ist und wo er aber auch sagt, no go.
Ja, ja, ja.
So, das heißt, was soll ich jetzt irgendwie einen Antrag weiterleiten, wo ich sowieso schon weiß. Ne? Also im Moment ist Favorite natürlich weiterhin Einzelhandel mit so Eventcharakter. Das können die sich, glaube ich, gut vorstellen, solange es nicht über 22 Uhr geht. Ich kann mir gut vorstellen, dass es halt so eine Art Showroom sein könnte für ein etwas hochwertigeres Produkt. Eigentlich alles, was irgendwie, wo der Kunde direkt hierher kommt, weil es das nur hier gibt.
Ja.
Also es ist einfach keine A- oder B-Lage, es ist C-Lage. Das heißt, man muss im Prinzip etwas haben, was so attraktiv ist, dass der Kunde sagt, oh, scheißegal, wo es ist, ich fahre eh dahin.
Ja.
Ja, ich sag mal jetzt, der einzige Gucci-Laden in Hamburg zum Beispiel, das ist wahrscheinlich egal, wo der ist.
Ja.
Wenn jemand eine Gucci-Tasche haben will, dann wird er da hinfahren.
Dann fährt er hin, ne?
So, oder ein Ferrari wird es jetzt auch nur an einer Stelle geben. Das ist jetzt ein doofes Beispiel, weil der würde hier nicht reinpassen. Aber es gibt ja auch Juwelier-Themen, ne?
Ja.
Also besondere Schmuck oder irgendwelche anderen hochwertigen Produkte.
Ab wann unterstützt oder unterstützt der Vermieter da auch schon oder sagt er, ein Jahr vom Temme das Geld noch sicher?
Leider wenig.
Okay.
Wenig. Also es gibt immer wieder E-Mails, wenn ich jemanden vorschlage, wo dann geantwortet wird, warum nicht? Und wenn du mal diese ganzen Ablehnungsgründe auflisten würdest, dann fällt dir ehrlich gesagt nicht mehr so viel ein.
Ah, alles klar.
Also am liebsten hätten sie genau das gleiche in Grün.
Ja.
Und das hätte ich natürlich auch gern.
Ja.
Aber was soll ich denn jemandem sagen, der sich jetzt hierfür bewirbt und sagt, ich will jetzt hier auch einen Bierhandel machen? Soll ich ihm sagen, ja, da bist du sofort reich. Also die Kunden werden dich mit Kusshand hier überschwemmen.
Ja.
Jetzt in den letzten 3 Monaten, ja, aber ich befürchte, dass das nicht nachhaltig ist. Klar, am Anfang wird es wieder Neugier geben. Aber es muss schon ein nachhaltiges Konzept sein, wo man, ja, ich glaube, wo man zeigen muss, dass man dann halt auch die Miete und natürlich darüber hinaus alles andere generieren kann. Ne?
Das heißt, nach 4 Jahren, Christian, woran hattet ihr liegen?
Ja, also an dir nicht. Das halten wir mal fest. Hamburg als Stadt war schwierig. Mit unseren Marketingbemühungen hat es irgendwie nicht sollen sein, dass wir die Leute hierher geholt haben, die man hätte, glaube ich, hier gut und gerne begeistern können. Bei 2 Millionen Einwohnern, weiß ich nicht, war für mich das überhaupt keine Frage. Es war keine Frage, dass wir hier genug Kundschaft bekommen, aber es hat nicht geklappt.
Die Auswahl, also es gibt ja nicht viel in Hamburg, da muss man sagen, für so eine große Stadt, wenn du es jetzt mal mit Berlin vergleichst, da gibt's, sind noch ein paar mehr Einwohner, aber da ist auch die Dichte an Craft-Beer-Bars und allem auch zurückgegangen, aber immer noch sehr viel höher als in Hamburg. Also an der Konkurrenz, das ist, also da hat es nicht dran gelegen. Ne? Ich glaube, aktuell, das ist halt das, was du immer sagst, immer die gleichen Nasen da. Ne? Egal, wo, bei welchem Event du auch so in Hamburg bist, du triffst eigentlich immer die gleichen
30 Leute. Ja, aber auch Leute. In den anderen Geschäften.
Ganz genau, ja, ja.
Also das ist für mich eigentlich das Erschreckendste, dass du, also ich lasse mir nicht mehr vorwerfen, dass es an der Lage liegt. Denn wir sehen die Bierbühne in Winterhude, wirklich am Winterhuder Marktplatz, sorry, aber wenn man dort irgendwie von Kaufkraft reden kann, dann dort. Die haben zugemacht. Hat vielleicht auch andere Gründe, aber unter anderem auch so. Und das Schlimmste war, als die zugemacht haben, oder als das klar war, haben wir dort nochmal vor Ort Werbung gemacht, gesagt haben, Mensch, kommt doch zu uns zum Fischmarkt, kriegt auch Rabatte. Und das haben wir mit Flyern gemacht. Das heißt, wir hätten sehr schnell sehen können, wenn sie gekommen wären. Es ist nicht einer gekommen. Ah. Wir haben nicht einen einzigen Flyer zurückbekommen. Wir haben auch seit 3 Jahren, glaube ich, hier draußen immer einen Flyer mit 10% Rabatt. Ja, weißt du jetzt auch.
Ja, weiß ich.
Nützt dir jetzt nichts mehr. Den haben wir nie zurückgekriegt.
Okay, krass.
Überleg mal. Ja. Also es sind halt alles so Dinge, wo ich mich frage, hat dieses Thema eben überhaupt noch Zukunft?
Das wäre jetzt die Frage gewesen. Siehst du überhaupt noch Perspektive für Craft-Bier, in Anführungszeichen Bierspezialitäten?
Muss jede Stadt ja natürlich für sich selber beantworten. Ich kann es jetzt nicht mal für Hamburg ja beantworten. Ich kann es, glaube ich, schon für das Thema beratender Fachhandel kann ich, glaube ich, schon beantworten, dass es unheimlich schwer ist, nur mit Bierverkauf in die Selbstständigkeit zu gehen. Mhm. Ich denke schon, dass es weiterhin eine Blase gibt, die sich selbst feiert und die sich natürlich auch, die viel Geld dafür ausgibt. Wir haben auch eine Umfrage gemacht zum Ende jetzt nochmal an unsere Stammkunden oder jeder konnte da teilnehmen, aber es haben natürlich viele Stammkunden teilgenommen. Wie viel Geld sie denn so ausgeben im Monat, einfach um nochmal so zu reflektieren, waren wir auf dem richtigen Weg? Haben wir das richtig eingeschätzt? Ja, in dieser Bubble ist es so. Also da reden wir von 50, 100, 150 Euro im Monat und die mal und
da,
X.
Da kennen wir beide, aber könnten wir jetzt aber auch einige aufzählen, die da weit drüber liegen.
Weit drüber, pro Woche, würde ich sagen. So, und
danke,
die mal X genommen, mal eben dieser Zahl, die wir alle kennen, kannst du in Hamburg leider nicht davon überleben.
Ja.
Na, selbst wenn du es dir nur noch mit wenigen teilst. Guck mal, wer ist denn noch da? Wir haben noch Beyond und wir haben noch Ratsherrn-Store. Ne?
Ja.
Weiß gar nicht, wie er jetzt heißt, aber ich glaube Ratsherrn-Store. Also die überhaupt über einen kuratierten Fachhandel, wo du auch mal hingehen kannst, eine Frage stellen kannst, dann entsprechende Biersorten findest.
Ja. Ne? Letzte Frage. Wie bleibst du denn jetzt der Szene, der Bierwelt neben der Billbrew-Brauerei erhalten? Ihr habt ja auch, das Teil der Umfrage war ja auch zum Beispiel, dass ihr gesagt habt, so, was waren eure Lieblingsevents? Meet the Expert zum Beispiel. Das heißt, ein Teil der Events wird ja auch zum Beispiel dann weitergeführt.
Genau, wir haben die Kunden gefragt und die durften frei wählen. Hat ihnen überhaupt was gefallen? Würden sie jetzt etwas auch weiterführen wollen in unserem Sinne oder in ihrem Sinne? Und dabei kam ganz klar raus, es ist die Community, die hier entstanden ist, die also den Fischmarkt ausgemacht hat. Das haben wir, glaube ich, auch bei der Abschiedsfeier gesehen. Da waren sie alle nochmal da, haben nochmal gezeigt, wie sehr sie an uns hängen. Und die Antwort war ganz klar, bitte, bitte schafft es irgendwie, den Ort werden wir ja nicht erhalten können, aber schafft es irgendwie, die Community zu erhalten. Und wir haben das als klaren Auftrag empfangen und hatten ja schon ein Gerüst, nämlich diesen Braustädtchen Club, den es ja schon immer gab, der natürlich mehr oder weniger ein Abo, Bier-Abo war. Und den haben wir jetzt anders aufgesetzt. Das heißt, man kann jetzt also in diesen Club eintreten mit und ohne Bier-Abo.
Hm.
Und was immer gemeinsam ist, egal ob man jetzt das Bier-Abo dazu hat oder nicht, ist eben eine Veranstaltung, mindestens eine Veranstaltung pro Quartal, wo man sich dann auch physisch trifft.
Ja.
Und da wir das nicht mehr in unseren eigenen 4 Wänden machen können, machen wir das dann halt als Pop-Up-Event bei denen in Hamburg, mit denen wir gut zusammengearbeitet haben. Da fallen jetzt auch einige weg, weil wir genau wissen, das hat nicht so gut funktioniert.
Okay, ja.
Das werden die dann schon sehen, wenn wir dann als Braustädtchen-Club so ein Treffen nicht machen dort, sondern woanders.
Ja, ja.
Dann wird es jeder wissen. Ich nenne jetzt hier keine Namen, aber es gab insgesamt natürlich immer eine gute Zusammenarbeit mit vielen in Hamburg. aber manchmal auch eben nicht. Und das erste Event, es steht fest, das ist im Malto. Und im Malto konnten wir auch unseren Metal Monday platzieren. Also da bin ich auch sehr stolz drauf, dass der weitergeführt wird. Nico ist auch übergangslos jetzt tatsächlich dort untergekommen, ja. Hat also seine Minijob sozusagen dort, führt den dort weiter.
Alles klar.
Genau, also Braustädtchen Club mit oder ohne Bierpaket, gemeinsam ist immer allen Mitgliedern die Möglichkeit, ein oder zweimal im Quartal sich dann zu treffen.
Ja.
Mit mir natürlich auch, ja. wenn sie Lust haben.
Wir verlinken euch das natürlich einmal. Und wer noch nicht dabei war oder wer hier aus Hamburg war, der hat schon mal ein der Events mitgemacht und was das ist, natürlich sehr, sehr schön, sehr, sehr toll. Also tretet da mal ein. Wie schaut's aus mit den Senatsbock Online-Verkostung? Wird das ein Thema auch wieder sein?
Oh, gab's schon die ersten Fragen natürlich, ja? Über Insta und Facebook. Was ist damit und können wir damit rechnen? Ja, so wenn der Verein es möchte und wir das weiterhin so gut in der Logistik, im Fulfillment hinbekommen, dieses Jahr mit dem Craft Beer Shop, wenn das wieder so klappt, dann ist das für uns ja ein Selbstgänger. Und wo wir sitzen, haben wir ja dieses Jahr schon bewiesen.
Genau, ja.
Ist egal, wir haben es dieses Jahr schon aus der Not geboren, in der Brauerei gemacht. Überall, wo Internet ist und wir einen Laptop aufklappen können und eine Kamera, ist das möglich.
Ja.
Also ich denke schon, ich habe Bock drauf. Ist auch eine Zeit, wo man sich denn ja vielleicht sonst auch nicht so trifft. Und es wäre halt eine schöne Gelegenheit, ja. Ne, in Kontakt zu bleiben.
Und jetzt haben wir auch vorhin gehört, ihr macht regelmäßig Sondersude mittlerweile auch außerhalb der fränkischen Biere. Also ich denke, auch da wird man den Christian dann beim Fassanstich des Öfteren sehen können. An der Stelle natürlich auch nochmal vom gesamten Männerabend-Team. Vielen, vielen Dank für die vier tollen Jahre. Ich habe ja auch die letzten drei Geburtstage, also meine privaten Geburtstage, dann hier immer gefeiert. Also es war immer mein Zuhause hier, mein zweites Wohnzimmer. Wenn ich nicht zu Hause war, wusste meine Frau meistens, wo ich bin. Hat natürlich auch dabei getan, das ist ja hier Fußnähe, 12 Minuten oder sowas von mir, also am Fischmarkt. Sehr, sehr schön. Und die Abschiedsfeier, hast du schon gesagt, ab morgens ab 11. Und das erste Bier wurde auch auf Antep pünktlich um 11 Uhr eingecheckt, bis abends dann um 8:30. Dementsprechend, der Christian geht uns nicht verloren. Vielen Dank vom Männeramt-Team. Vielen Dank natürlich auch von meinem Papa.
Mhm.
Der muss ich jetzt auch mal gucken, wenn der das nächste Mal bei uns die Katze sittet, wo ich den dann hinschicke. Ne? Aber ich weiß ja, wo du wohnst. setz dich hin in die S2 nach Bergedorf und dann kommt
der. Der soll sich dann melden. Ich glaube, wir finden immer einen Ort.
Ich denke auch. Sonst sage ich ihm notfalls Bescheid, dass er mit zu dem Norwegen-Tasting mit dem Grillen bei dir kommt.
Gute Idee. Dass es immer noch aussteht.
Ich vergesse sowas nicht.
Das Bermuda-Dreieck wird jetzt auf jeden Fall einen Schenkel weniger haben.
Ja.
Es ist kein Dreieck mehr dann. Astra und Blockbräu sind aber natürlich gesetzt. Für jeden, der hierher kommt, rund um den Fischmarkt, der sollte auf jeden Fall da vorbeischauen. Und vielleicht das Malto jetzt als dritten Schenkel wäre zumindest meine Empfehlung.
Ja, müssen wir mal gucken, dass es dann auf jeden Fall kein gleichschenkeliges
Dreieck mehr. Nee, das passt nicht mehr so ganz.
Wir gucken mal. Christian und ich, wir werden auf jeden Fall, haben jetzt gerade schon ein bisschen alkoholfreies Bier nebenher getrunken. Da gibt's demnächst auch eine Blindverkostung, denn wir haben die tollsten alkoholfreien Hellen, die tollsten alkoholfreien Weißbiere und die tollsten alkoholfreien Pale Ale-IPA. Blind verkostet, Candy, Reinhold und ich, also zweimal Biersommelier, einmal Biersommeliere, blind verkostet. Und da bin ich sehr, sehr gespannt. Das sind die großen Namen sind dabei, ne? Augustina, hell, alkoholfrei. Ganz neu, das lasse ich dir jetzt einmal noch hier, das kannst du die Tage nochmal probieren. Hat im Test auch sehr gut abgeschnitten, ich sage noch nicht, wie gut.
Okay, dann sage ich mal nicht, achso, du
neue,
sagst jetzt.
Neue Berlo Naked okay. Hell zum Beispiel. Und wir gehen nämlich heute Abend noch zu Blockbräu, da ist die Grainly Aftershow Party. Da werden der Christian und ich heute Abend wahrscheinlich, ich kann es nicht versprechen, aber wahrscheinlich nicht nur alkoholfreies Bier trinken, sondern noch ein, zwei andere Getränke und nochmal auf 4 Jahre Braustädtchen natürlich anstoßen. In dem Sinne sage ich vielen, vielen Dank. Und wie gesagt, niemals geht man so ganz. Der Christian bleibt uns erhalten und die tollen Formate. Und dann werden wir uns spätestens dann auch wieder online sehen, hoffentlich zur Senatsbock-Verkostung. Ich sage vielen Dank, Christian.
Danke auch und bis bald.